Gute, ihr Bub und Mädels. Ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bombay-Tobi und vom Stevie, gell?
Und der komische, dicke Kerl hier an der Theke, weißt du? Das bin nur ich, der Siggi.
Wenn du alleine bist, ey, geh in Siggis Bar.
Komm rum hier.
Für Schnaps und Pilz, geh in Siggis Bar.
Ey.
Frikadelle in Siggis Bar.
Alles frisch
hier. Eine Cowboy-Schorle
in Siggis Bar.
Tobi.
Ja?
Wir laufen wieder.
Endlich.
Wie geht's dir?
Ja, gut.
Ja?
Bin froh, dass es losgeht jetzt.
Ja, stimmt, ich auch. Ich bin ein bisschen heute bin ich ausnahmsweise, wie sagt man, aufgekratzt.
Ja, wie geht's dir heute, Steve?
Ich bin leicht aufgekratzt. Und ich muss dazu sagen jetzt, ich muss es kurz thematisieren, ich hoffe, es ist okay.
Aber nicht so lange wie eben.
Bitte. Nein, aber als wir in Siggis Bar ankamen, haben wir einfach festgestellt, ich kann das theoretisch das Bild auch dann posten, passend zur Folge. Hat zwar mit dem Gast nicht so viel zu tun, aber wir haben einfach einen brütenden Vogel.
Im kippenden Fenster.
Im gekippten Fenster. Das musst du erstmal schaffen. Also ich werde das Foto posten auf jeden Fall.
Ja, ich hoffe, es wird nicht so kalt heute.
Ja, und wir werden versuchen, je nachdem wie oft ich in nächster Zeit hier sein werde, natürlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Laufenden zu halten, was mit dem brütenden Vogel, ich glaube es ist eine Amsel, und den Babys passiert ist.
Okay.
Vielleicht sind wir bald Eltern.
Ja.
Amseleltern.
Vogel, das ist wie zwei Vögel, ja.
Genau.
So, jetzt aber zum Gast.
Ja. Heute ist hier der Markus.
Gute.
Hallo, grüßt euch.
Ja, ich habe die ehrenvolle Aufgabe, wie immer, zu sagen, was die Gäste, die uns besuchen, so machen. Leute, die aufmerksam unseren Instagram-Account verfolgen, werden es ja schon ein bisschen, das teasert man ja quasi immer so ein bisschen an, wenn wir sagen, hier, stellt uns bitte Fragen. Schwerpunktthema wird bei dir heute auf jeden Fall das Fußballschiedsrichter sein. Dasein. So. Ne?
Ja.
Also es wird ein Thema sein, haben wir schon gemerkt im Vorgespräch, dass es nicht das einzige sein wird, worüber wir sprechen werden, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben ja auch dahingehend ein paar Fragen geschickt, also das wird schon ein Thema sein, und ich muss ja sagen, besser hätten wir es uns nicht aussuchen können, es passt auch sehr gut zur anstehenden WM.
Auch.
Dieses Jahr.
Und? Weil alles, was mit dem Schiedsrichter zu tun hat, der ja auch noch dazu kommt, das wird uns vielleicht heute auch sogar noch helfen hier.
Ja, den ersten Skandal hat es ja schon gegeben. Also es ist unglaublich, was im Fußball so geschehen kann.
Ich dachte, der meinte die Amsel.
Ja. Das ist auch ein kleiner Skandal. Für mich auf jeden Fall heute gewesen.
Ja.
Auf den Rest wollen wir bei mir jetzt nicht eingehen, aber alles gut. Okay, genau, das erstmal kurz so zur Thematik. Ja, Tobi,
weil du bist der Gespräch heute, du hast ihn gar nicht zu Wort kommen lassen. Hier
ich wollte es auch nur einleiten.
Ja.
Ab jetzt gehört
Markus,
die Bühne dem Markus.
Ich finde ich auch. Markus, kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, was du denn alles machst? Also, wir werden dann später darauf eingehen. Klar ist unser Einstieg das Schiedsrichter sein, weil so sind wir auch zueinander gekommen.
Ja.
Und was da vielleicht da noch dranhängt und wie das alles zusammenhängt, das erörtern wir dann später, aber vielleicht kannst du mal so kurz so dich selbst vorstellen.
Ja, das mache ich sehr gerne. Also ich bin 46 Jahre alt, bin verheiratet, komme gebürtig aus dem schönen Bergwinkel, also aus Schlüchtern. Mein Heimatverein war immer die SG Alemannia Hutten. Und wie es so geht mit Beruf, hat es mich dann nach Wiesbaden verschlagen, und da habe ich meinen Brotjob, sage ich mal, im öffentlichen Dienst. Und ja, ansonsten pfeife ich weiter. Ich habe dann den SV Wiesbaden als Verein gefunden, und weil ich mir einfach gesagt habe, nee, also mit dem Schiedsrichter, du machst das jetzt schon 15 und jetzt mittlerweile 30. Also da kannst du nicht einfach so aufhören. Das geht irgendwie nicht.
Insgesamt 30 Jahre.
Insgesamt jetzt 30 Jahre, ja, genau. Genau, hab mit 15 angefangen. Also da gab es halt keine Jugend mehr im Fußball, wie das so ist. Heimatverein, kleines Dorf, 850 Einwohner. Und von daher habe ich dann zufällig eine Ausschreibung gesehen in der Zeitung, Schiedsrichterlehrgang, Kreis Schlüchtern, und ja.
Das finde ich aber stark.
Sollte so sein, scheinbar.
Finde ich stark. Einfach. Guck mal, du bist 15 und hast Zeitung gelesen und hast gesagt, okay, auf diese Annonce reagiere ich. Ich muss dich kurz aufgreifen,
ja, ist
weil
okay. Da hat man noch
ich finde das so wunderbar entschleunigend.
Ja, absolut.
Das ist einfach zu sagen, okay, pass, also ich möchte es nur mal kurz jetzt, warum ich dich so begeistert bin, wenn ich mir vorstelle, dass der heute ein 15-Jähriger eine Zeitung liest und sagt, oh, das ist eine coole Idee, das mache ich jetzt. Mhm. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil das dauert viel zu lang. Weißt du das
schon? Ja, ich verstehe dich. Bei mir war halt der Vorteil, der Vater war auch Torwart im Fußball, auch im Heimatverein. Also selbst wenn ich es vielleicht nicht gesehen hätte, hätte er es gesehen und hätte mir es dann erzählt oder so. Also es war schon, sag ich mal, eine Grundfußballbegeisterung in der Familie da.
Aber ich finde auch, dass es ein bisschen so dieses, was Tobi auch gerade aufgegriffen hat, dieses in der Zeitung gelesen, spiegelt auch nochmal so ein bisschen vielleicht die Zeiten damals wieder, dass man das sowas halt, also da, man hat auch noch das Inserat gekauft, wenn man gebraucht.
Oder Dinge donnerstags die Rundschau, war das donnerstags oder Dienstag? Die Rundschau wegen den Wohnungsanzeigen.
Da gab es auch nicht nur Wohnungsanzeigen, da gab es alles Mögliche.
Ja, aber da gab es eine extra Beilage für die
Wohnungsanzeigen. Das auch, genau. Aber das Inserat war. Ja, nein, bleiben wir nicht, keine Sorge. Aber das Inserat, da gab es ja dann alles, weißt du? Also, ja. So wie heute eBay halt. Ja. Nee, eBay Kleinanzeigen heißt
ja. Ja, heute musst du noch irgendwelche Tänze aufführen, um dann. Jetzt können wir ja gleich mal fragen, wie man heute viel Schiedsrichter wird, weil das. Aber ich glaube, das schieben wir ein bisschen nach hinten. Aber ich würde tatsächlich. Eine Frage, die, weil du musst wissen, Markus, der Steve ist nicht so der Fußballer.
Okay.
Ja. Aber ich schon, aber er kann das, wir kriegen dann den Blick über den Tellerrand, was ja überall in allen Sportarten, weil er ist Basketballer und da ist ja auch, ist es, denke ich mal, ziemlich ähnlich. Aber tatsächlich, bevor ich gerne wissen will, also du hast ja schon angeteasert jetzt, dass du sagst, okay, du hast die Annonce gelesen, aber wie man dann zum Schiedsrichter noch wird, weil du hast gesagt, es gab eine Fußballbegeisterung in deiner Familie und jetzt bist du direkt mit dem Klischee von mir konfrontiert und gesagt, wenn du fußballbegeistert bist, okay, das gab keinen Jugendverein mehr, aber warum wird man dann Schiedsrichter?
Ja, bei mir war es halt so, ich wollte irgendwie im Fußball treu bleiben. Aha. Und ich sag mal, in dem Alter... Ja, ist vielleicht noch nicht die Zeit reif für Klassenleiter, für Jugendwart oder ähnliches. Und da ist halt wirklich schön, wenn du da irgendwie, irgendwo mit dem runden Leder zu tun hast.
Also okay, aber hast du nie gespielt?
Doch. Doch. Bis C-Jugend,
ja, genau. Du hast gar nicht aufgepasst, dann, Entschuldigung. Aber okay, ja, aber du bist dann...
Dann gab es keine Jugend mehr, hat er gesagt.
Und deswegen, okay.
Genau, das war der Hintergrund, ja.
Okay. Das heißt aber nur, du hast dann auch, wir müssen das Ganze ein bisschen beleuchten, weil ich glaube, wenn man nicht aus dem Fußball kommt, selbst bei mir ist dieses Wissen, wenn dann nur schwammig und oder veraltet vielleicht, weil die Fußballvereine müssen ja Schiedsrichter stellen. So war das, also wir sind, ich komme aus Bockenheim und ich weiß noch, früher hieß es, wir brauchen noch jemand, der Schiedsrichter macht, weil sonst hätte, glaube ich, die erste Mannschaft Punkteabzug bekommen sogar. Also ich glaube, ich weiß nicht, was war es, 3 Schiedsrichter pro Verein. Man muss ja auch als Verein praktisch dafür sorgen, dass der Spielbetrieb aufrechterhalten werden kann mit Schiedsrichtern oder so. Ist es heute noch so oder stimmt das überhaupt, was ich gesagt habe?
Ja, nee, da hast du schon völlig recht. Also früher war es so, da war pro Sparte ein Schiedsrichter erforderlich, also Jugendbereich, Senioren und wir hatten damals noch eine Frauenmannschaft.
Okay.
Und für den Bereich, also brauchst du dann mindestens 3 Schiedsrichter. Mhm. Und heute hat sich's ein bisschen geändert. Heute kommt da drauf an, wie viele Spiele der Schiedsrichter pfeift. Also ist das eher nach Spielen so ein bisschen eingeteilt. Ja.
Ja gut, sonst meldest du irgendeinen an und der kommt da nie. Ja genau, okay. Das
kann ich aber kurz von der Basketballseite auch, ob es heute so ist, weiß ich. Aber damals war es auch so, dass die Mannschaften oder der Verein auch Schiris stellen musste, die dann eben quasi in der Saison die anderen Mannschaften gepfiffen haben. Aus derselben Liga tatsächlich. War bei uns so, ne? Also
das finde ich ja schon wieder, weil normalerweise war es bei uns so, dass die Schiedsrichter von ganz anderen Vereinen kamen, die teilweise nicht mal im Kreis Frankfurt.
Ich fand es manchmal auch schräg, dass du dann quasi bei einem Spiel von uns einen Schiri hast, der gegen den du dann aber 3 Wochen später spielst, weil der dann
keine Ahnung, oder du hast dich mit dem angelegt und dann pfeift er dich oder so.
Ungefähr.
Das ist halt auch unterschiedlich gewesen. Im Kreis Schlüchtern war es so, die Freundschaftsspiele, da wurde sogar darum gebeten, dass das die Schiedsrichter des eigenen Vereins pfeifen. Weil einfach dadurch auch keine Kosten entstehen für den Verein. Mhm. Ich habe dann halt dafür eher dann mal ein Ausstattungsset gekriegt, Hose, Trikot, Stutzen und so weiter am Anfang von der neuen Saison. Hier im Kreis Wiesbaden habe ich das jetzt weniger. Also da pfeife ich wirklich nur, wie ihr gesagt habt, so im Umkreis von 50 Kilometer. Und Vorbereitung innerhalb vom Kreis, da, das schon, aber dann, sobald es Punktspiel geht's von Limburg nach Rottgau, nach Mainz, also wirklich alles eher dann im Austausch.
Wie vielleicht greife ich auch schon was vor, aber es fällt mir gerade so ein.
Das habe ich dir im Vorfeld gesagt, gell? Wir können da nicht geradeaus gehen, wir kommen da wieder zurück.
Das ist völlig okay.
Wir springen jetzt vielleicht ein bisschen in der Zeit und sind mal ganz kurz in der Gegenwart. Wie kommt es zustande? Da, also, woher weißt du quasi, wo du pfeifen musst? Ist klar, du kriegst Bescheid gesagt, aber weißt du, wie ich meine? Wie gibt es da eine, wie sagt man denn dazu? Gibt es da eine Organisation im Hintergrund, die sagt, hier, den Markus brauchen wir für das Spiel, und dann kriegst du quasi eine Liste von Spielen, die du dann pfeifen wirst dieses Jahr oder die Saison, oder?
Ja, das ist wie überall gut organisiert. Also es gibt einen Kreisschiedsrichterausschuss, so nennt sich der, den hat jeder Kreis Frankfurt, Kreis Wiesbaden, Rheingau und so weiter. Und die bekommen Spiele aus anderen Kreisen zugeschickt. Und die schicken dann Spiele vom Kreis Wiesbaden zum Beispiel, wo dann ein anderer kommt aus Mainz oder so. Also da werden so die Spiele ausgetauscht, deswegen nennt sich das auch Austausch. Und ich kriege dann als Schiedsrichter von dem Ansetzer, also es gibt dann wirklich einen Ansetzer für einen Seniorenbereich, einen für einen Juniorenbereich. Da bekomme ich dann die Spiele als E-Mail zugeschickt, wo dann alles draufsteht, wo ich dann quasi nur noch bestätigen muss, ja, ich nehme es an.
Ah, okay, du wirst nicht einfach eingeteilt.
Naja,
wer weiß.
Genau, du kannst jederzeit trotzdem sagen, oh, an dem Termin kann ich nicht. Oder,
klar.
Was natürlich auch möglich ist, es gibt auch eine App vom DFB, wo du wirklich schon Freihaltetermine eingeben kannst. Mhm. Also dann fällst du automatisch raus und dann kriegt Ansätze auch, ja, irgendeine Meldung, Schiedsrichter nicht einsetzbar oder sowas.
Aber du kannst auch sagen, da kann ich auf jeden Fall, dann kriegst du automatisch ein Spiel zu
gewesen. Wenn du nichts blockierst, dann kann es natürlich jederzeit sein, dass du ein Spiel kriegst.
Okay, so rumläuft. Also du blockierst dann die Termine, wo du einfach jetzt schon weißt, du kannst
genau,
nicht.
Genau, genau.
So. Okay.
Ja, das ist wichtig, du kannst ja nicht sagen, okay, hier, heute heirat meine Schwester.
Nee, sorry,
ich muss hier aber gerade das Spiel...
Ich nehme jetzt trotzdem mal das Wort, da kommen wir auch später noch drauf, ich nehme jetzt trotzdem mal das Wort Arbeitsplatz im Mund. Es soll Arbeitsplätze geben, wo darauf nicht so geachtet wird.
Das mag sein, aber ich glaube, da kommen wir auch später drauf. Vielleicht ist das dann... Okay, das war fies. Sorry an alle Zuhörer und Zuhörer, das ist ein Insider.
Ja.
Aber ich würde nochmal zurückgehen, also wenn wir da sind, weil machen wir es einfach mal wirklich. Du hast die Zeitung dann gelesen und stand drauf, okay, dann meldest du dich da. Hast du dich einfach für das Seminar angemeldet? Oder wie lief das dann weiter?
Also es war eigentlich so, dass ich dann auf der Heimatverein zugegangen bin. Und ich gesagt habe einfach, ich habe das gelesen und würde mich da gern anmelden zum Neulingslehrgang, so nennt sich das. Und klar, der Verein freut sich natürlich und hat mich dann quasi offiziell als Teilnehmer zum Neulingslehrgang angemeldet. Also das muss dann immer noch durch den Verein kommen, aber genau, ich hatte vorher schon mal Bereitschaft signalisiert, ja.
Wie lange dauert sowas dann?
Gut, früher war das länger, weil ja alles vor Ort war. Also du hast dann wirklich in einem Ort im Kreis Schlüchtern dann Theorie gehabt, hast dann auch deine theoretische Prüfung gemacht, Regeltest und ein paar Tage später dann Lauftest. Also du musst wirklich auch läuferisch quasi eine gewisse Vorgabe erfüllen, das heißt, jawohl, der kann...
Der hält durch, lange noch.
Ja, der hält durch und hat auch von der Regel Ahnung. Genau.
Aber, weil du gesagt hast, also Theorieprüfung, klar, stelle ich mir so ein bisschen vor, sage ich es einfach wie bei der Fahrschule, da werden halt Regeln abgefragt.
Ja.
So. Klingt jetzt voll einfach, aber ich würde, naja, über mich brauchen wir nicht reden.
Es ist halt nicht einfach, weil es sind wirklich Spielsituationen, ja, die da gestellt werden und du musst halt wirklich beurteilen, hat das jetzt vielleicht mit der Entscheidung zu tun oder ist es ein Randaspekt? Was weiß ich, ein Trainer läuft aufs Spielfeld, Ball geht ins Tor.
Das wäre so eine...
Das wäre so eine Situation, ganz simpel jetzt mal gesagt, genau. Und da kann man Nach der neuen Regel zum Beispiel sagen, nein, Trainer hat nicht eingegriffen, Tor zählt, Toranstoß. Früher war es so, wenn da jemand aufs Spielfeld rannt, gab es indirekte Freistoß. Weil Eingriff ins Spiel und darf er nicht. Also da, ja. Boah.
Ich stelle mir es tatsächlich gerade wie bei einer Fahrprüfung vor, diese Bilder, ja, rechts vor links.
Ja, was? Ja. Ja, krass. Ja, und ich weiß nicht, ich würde gerne wissen, wie es heute ist, weil die Fahrprüfungen heute sind ja auch tatsächlich mit kleinen Videos.
Echt?
Ja, sehr, ja, ja.
Oh je. Okay.
Ja, ja. Das ist nicht mehr wie früher nur ein Foto, sondern das ist wirklich
klasse. Aber ja, damals gab es nur Fotos. Also, oder so, wirklich auch so Zeichnungen.
Ja, also eigentlich ist es so, wenn du jetzt, ich muss ja jährlich so eine Leistungsprüfung erneuern quasi. Und da gibt es jetzt wirklich nur Text. Also da musst du den Text lesen und dir das eher vorstellen.
Textaufgaben, geil, wie früher in Mathe.
Ja, aber genau. Ganz ehrlich. Aber, ja gut, okay.
Und dann hast du jeden Monat so einen Hausregeltest vom Hessischen Fußballverband. Und da sind dann manchmal auch Videosequenzen mit dabei, wo du dann anhand dieser Sequenz entscheiden musst. Ist aber wirklich der Hausregeltest eher zur, ja, dass du halt selbst so ein bisschen auf dem Laufenden bleibst. Also hat dann nicht keine Auswirkung.
Okay, aber ja. Das, du hast eben schon angedeutet, früher war das ja vor Ort, das heißt, das heutzutage genau. Ist eher online oder?
Heute hast du halt, also ich will nicht lügen, aber du hast, glaube ich, drei Anwesende und zwei Online-Termine oder so.
Und als
also es hat sich verändert, ja.
Und als du das erste Mal gemacht hast, wie lange warst du da unterwegs? Auch so wie in der Fahrschule über Wochen irgendwie immer an einem?
Ja, gut, Frage. Ich glaube, es war immer freitags. Ja. Es war im Kreis Schlüchtern in Niederzell. Werde ich nie vergessen. Und war halt dann wirklich Kreislehrwart dabei, der dann Regelkunde und so. Und genau, das waren dann immer freitags abends. Ich meine, es ging einen Monat, kannst du sagen. Ja. Mhm. Ja.
Das wirklich kam jetzt gerade, aber ich würde dich gerne, wenn wir gerade dabei sind, fragen, weil wir nicht oft die Möglichkeit haben. Also ich bin sehr, sehr
ja, ja.
Ich wusste, das wird
deine Folge heute.
Ja. Nein, aber wie viele Regeln gibt es eigentlich im Fußball?
Also es gibt sehr viele. Und ich sag mal, die wichtigsten sind einfach, dass die Verwarnung oder Rot, also die Vergehen, verwarnungswürdige Vergehen, das ist ein großer Block. Dann der Schiedsrichter, also ganz am Anfang steht einfach, dass der Schiedsrichter halt die Stutzen der Spieler kontrollieren muss und so weiter. Also das ist so ein Block der Schiedsrichter. Und dann geht's Eckstoß ist eine Regel. Also dass du wirklich da guckst, wie stehst du, auf was musst du achten.
Stell mir das gerade wie so ein Gesetzbuch vor, ja. Wo dann der Unterkapitel
ja, mit, praktisch... Ja, mit Paragraphen und wie du sagst, so Absätzen, genau, was ist...
Nee, weil ich stelle deshalb die Frage, weil, guck mal, ich habe jetzt auch 30 Jahre im Verein, gut, ich spiele jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr, ich war sogar Trainer.
Und du kennst die Regeln immer noch nicht.
Genau. Ja, nein, nein, das okay. Ist es. Nee, deshalb ja. Frage ich ja. Du hast ja die grundlegenden Regeln, hast du alle drauf. Und du kriegst dann immer mal jetzt das WM und jetzt hast du wieder da eine neue Regel und so weiter und so fort. Aber so diese, manchmal hat man die Regel, also es ist halt nicht so, dass man, außer man macht wahrscheinlich einen Trainerschein oder so.
Ja.
Ich war halt ohne Trainerschein, aber auch die Kids und so weiter. Dass man denen das schon irgendwie beibringt. Ich weiß jetzt nicht, wie das heutzutage ist, aber wenn ich mich an früher erinnere, also ich habe angefangen, glaube ich, ein bisschen spät mit 10 Fußball zu spielen und ich habe niemals richtig so eine Regelkunde gekriegt. Man hat es halt im Training gehabt oder so, aber das ist tatsächlich so, wo ich sage, okay, was gibt's da eigentlich? Wie muss ich mir das vorstellen? Weil das kam mir jetzt auch erst, seit du da bist,
ja. So
war wirklich da mir mal drüber Gedanken zu machen, weil man hatte mal gespielt und man wusste, okay, das ist Einwurf, okay, das ist das. Gut, jetzt hast du über Jahre die Handdebatte immer so, ne, dass das nicht einfacher wird, aber so richtig Gedanken drüber gemacht, wie ist das aufgebaut und wie viele Regeln gibt's da überhaupt, das
interessiert mich schon.
Aber wenn du sagst, das ist sogar, also wenn du jetzt sagst, mach mal das BGB auf, dann hast du, was weiß ich, wie viele hunderte Sachen und jetzt kann ich mir ein bisschen was drunter vorstellen, wobei, wenn man dann ein Handspiel hat, dann hat man wahrscheinlich auch ein paar Seiten mehr mittlerweile.
Ja, es ist, ich sag mal, du hast Regeln, aber sag mal, jeder Regel oder jeder Paragraph oder wie man es sagen will, der ist dann über drei Seiten vielleicht. Also das, was erst vielleicht wenig sich anfühlt, geht aber dann doch, wenn es in die Tiefe geht, wirklich über Seiten, ja.
Ich glaube auch, dass nicht mal die Seiten wirklich das Ausschlaggebende ist, sondern ich nenne es jetzt mal diesen Interpretationsspielraum und Graubereich, der ist ja, und da tut man euch vielleicht als Schiedsrichter auch nicht unbedingt einen Gefallen mit, ne? Weil klar, wenn du sagst, okay, du stehst jetzt da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal in die Richtung, aber du stehst jetzt da und sagst, okay, das ist für mich so, aber wenn du in der Regel das so liest, dass es vielleicht auch anders hätte sein können und gerade in so einem gewissen Bereich, wenn du jetzt nicht dann die ganze Hightech noch hinter dir hast, selbst da ist es ja, wie wir wissen, auch immer noch schwierig. Okay, das ist halt, ne, du hast halt, gut.
Ja, und du hast halt wirklich auch, ich sag mal, es gibt einfache Regeln, es gibt natürlich auch, wie du gesagt hast, Regeln, wo du als Schiedsrichter zusätzlich arbeiten musst. Also ich hatte jetzt zum Ende der Saison hin hat sich auch die Regel verändert mit dem Schiedsrichter. Schiedsrichter war ja früher Luft, ist ja nicht mehr so.
Ist auch respektlos eigentlich. Ja. Schiedsrichter ist Luft. Aber
und da wurde ich leider angeschossen in einem Spiel, aber der Spieler hat den Ball behalten. Also er ist nicht gewechselt zum Gegenspieler, genau. Und normal wäre dann das Spiel weitergegangen, weil laut Regel, wenn der Ball nicht wechselt, das geht's weiter. So, und was macht der Spieler natürlich? Nimmt den Ball in die Hand. Weil er wahrscheinlich gedacht hat, Chiriball irgendwas.
Hätte ich ganz klar Hand gewirfen.
Genau, und deswegen habe ich es nämlich dann auch so gemacht. Ich habe dann gesagt, Nummer so und so viel, sorry, Sie haben den Ball in die Hand genommen. Geht für die andere Mannschaft weiter. Der war natürlich aufgewühlt, weil er es gar nicht verstanden hat. Weil er die Regel
Nein. Wieso nein?
Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber der ist doch nicht dafür da, dass du dir im Spiel die Regeln
hältst. Nein, aber ich habe vorhin verstanden, das, was du gesagt hast, aber ich versuche das immer für mich aufs Basketball umzusetzen. Ich habe auch die Grundregeln, haben wir, sage ich jetzt mal, hart alle gelernt. Wir haben aber auch kein Regelbuch. Ich habe mir mal ein Basketballbuch aus der Bücherei in Rödelheim ausgeliehen. Buch. Und da waren die Regeln drin. Es waren damals vielleicht auch noch nicht so viele wie heute, weiß ich nicht, aber ich finde schon, dass du als Spieler oder Spielerin lernst halt, jetzt mal blöd gesagt, die Grundregeln. Und also klar, wenn du Interesse daran hast, dann wirst du sowas vielleicht auch wissen. Ich denke mal, es hätte auch bestimmt den einen oder anderen Spielerinnen oder Spieler gegeben, die den Ball nicht in die Hand genommen hätte, weil sie gewusst hätten, dass das dann ein Handspiel ist. Aber in deinem Fall, der wusste es halt nicht. Klar, regt sich auf. Und
ja, aber es gibt so eine alte Regel für mich, die heißt zum Beispiel faul oder also ja. Ist, wenn der Schiri pfeift. Also,
ja, genau.
Das heißt, vorher nehme ich den Ball noch überhaupt nicht. Also, egal, ich wollte ihn jetzt nicht so nahe treten, den Spieler, weil das war vielleicht auch ein Reflex.
Intuitiv, wie du sagst, hätte ich jetzt gedacht auch, dass der Spieler erstmal weiterspielt. Und dass er dann halt wartet, was macht der Schiedsrichter oder läuft das Spiel weiter. Das ist eigentlich so das Übliche. Also wie du sagst, dass schon, ja, Schiri, dann pfeift doch, wenn es was war oder so. Also eher dann schon so die Einstellung oder das Mindset ist. Ja.
Ich finde auch, ich könnte jetzt, wenn ich wollte, aus genau diesem kleinen Moment, wo Markus sagt, ich wurde mal während eines Spiels angeschossen.
In den Trailer packen. Genau. Na, ich glaube, das ist sehr dunkel.
Ja, weil ich sag mal, du hast zwar deine Diagonale, die du laufen sollst als Schiedsrichter, aber du musst ja immer mal gucken, dass du davon abweichst, wenn sich Spiel verlagert. Und da kann das schon passieren.
Das wollte ich kurz fragen. Da, weiß nicht, Tobi, behalte deine Frage schon. Ich war zuerst.
Nee, ich wollte nur sagen, dass der Spieler das jetzt auf jeden Fall nicht mehr vergisst.
Ja, genau, der hat es gelernt. Das ist wieder die Frage des Fußball-Außenseiters. Das ist ja mein Job heute. Du kannst nicht auf dem Spielfeld rumrennen, wie du Bock hast, oder?
Nee, du musst schon dich im Spielgeschehen und im Spielverlauf so ein bisschen anpassen.
Gut, und dass du mitläufst, ist mir klar, aber wie soll ich es erklären? Hast du, weil du hast auch das Wort Diagonale gerade, also hast du schon so eine gewisse Linie, die du,
Tor
zu Tor läufst.
Genau, du hast die grundsätzliche Diagonale, das heißt rechts vom Strafraum zum anderen Strafraum auch rechts auf der Seite. Und auch beim Anstoß musst du auch links stehen, also wenn der Anstoß rechts neben dir ist. Genau, also es gibt schon so ein paar Grundsachen, die du auch gelernt kriegst im Neulingslehrgang, weil das sind so Basics.
Mhm. Das stelle ich mir auch manchmal schlimm vor, also nicht schlimm, aber hart vor, dass du halt je nachdem, wo du auf dem Feld stehst, auch nicht immer alles perfekt siehst, sag ich jetzt mal so. Das ist ja auch schon hier und da, gab es ja auch schon Diskussionen mit Sicherheit deswegen, aber...
Ja, deswegen, man sagt auch so, zwei Punkte kannst du als Schiedsrichter halt beeinflussen, deine Fitness.
Ja.
Und natürlich die Regelkunde. Mhm. Und wenn du die zwei Dinge beherrschst, kannst du eigentlich das Spiel schon ganz gut leiten, wenn es jetzt nicht total irgendwie sich hochpusht.
Mhm.
Ja. Ich sag mal so, dann kannst du auf jeden Fall die Fehler minimieren. Ja.
Also. Ich sag immer, egal was von außen kommt, wenn ich keinen Regelfehler gemacht habe, also nicht irgendwie was total falsch gepfiffen habe oder...
Regelfehler wäre gewesen, wenn du jetzt in dem Fall nicht handgepfiffen hättest, sondern jetzt weiter spielen lassen.
Zum Beispiel, das wäre ein Regelfehler, genau. Oder wenn ich jetzt bei einer klaren roten Karte nur gelb gebe.
Mhm.
Dann ist das einmal ein Regelfehler, dann ist es auch ein Wahrnehmungsfehler von mir in der Situation. Also dann ist es wirklich blöd gelaufen, wenn du so zwei, drei Schnitzer drin hast. Ja.
Schon mal passiert? Ja.
Also ich würde jetzt sagen, objektiv nein.
Mhm.
Also die Entscheidung.
Wenn die Fans fragen,
klar,
das ist auf dieser Ebene bewegen wir uns jetzt erstmal nochmal nicht.
Nee,
genau. Ich sag mal, ich habe immer entschieden aufgrund meiner Erfahrung.
Ja.
Und eigentlich auch immer aufgrund vom Regelwerk. Also da kannst du auch nicht bis auf, sagen wir, wenige. Es gibt wirklich ganz wenige Grau-Situationen, aber ja, das meiste kannst du eigentlich schon abbilden dann von der Regel aufs Spielfeld.
Mhm.
Ja. Ich hatte noch keine Verhandlung, toi toi toi.
In 30 Jahren?
In 30 Jahren, ich hatte nur einmal, das war aber im schriftlichen Verfahren, weil beide Teams gesagt haben, ja, es war so. Also da hatte ich quasi, musste ich einen Sonderbericht machen, also wenn was war, rote Karte, musste immer einen Sonderbericht machen.
Aha.
Und da hatten dann beide Vereine eine Stellungnahme, also dürfen dann auch was dazu sagen. Schiedsrichter hat das so und so gesehen und da hieß es nur, ja, war so, Schiedsrichter hat recht und dann ist es quasi ein schriftliches Verfahren, dann gibt es keine...
Das heißt Verhandlung und Verfahren sogar, also wie vor Gericht? Also
ja, das ist dann auch vorm Kreis... Schiedsrichterausschuss, meine ich sogar, wie das dann. Also es sind drei Leute, die dann wirklich die Vereine einladen und die Schiedsrichter einladen, wenn es so weit kommt.
Aber ist es dann nicht zu spät? Ich meine, das Spiel ist doch gelaufen.
Naja, es geht um die Sperre.
Genau, okay. Es geht um solche Dinge. Genau,
okay, Sperre verstehe. Oder aber das Ergebnis bleibt dann eher so?
Ja, das Ergebnis bleibt in der Regel so. Also Spiele werden auch wirklich nur neu angesetzt, wenn... Zum Beispiel sind wir wieder beim Schiedsrichter, der Schiedsrichter nicht alle Mittel ausgeschöpft hat zum Beispiel. Also wenn bei einem Platz jetzt, der ist unbespielbar.
Aha.
So, und dann muss ich aber sagen, habt ihr noch einen Kunstrasen? Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Gehen wir in die Halle.
Wollen wir eine halbe Stunde warten, vielleicht zieht dann das Gewitter vorbei und so weiter. Also es gibt schon Möglichkeiten und wenn du da zum Beispiel nicht alles ausschöpfst, dann könnte man sagen, Spiel wiederholt, Schiedsrichter hat nicht angepfiffen, war falsch.
Mhm,
okay. Sowas zum Beispiel. Also dann wird es nicht irgendwie 0-0 gewertet oder sowas, dann kann man wirklich sagen, Neuansetzung. Ja.
Wir gehen jetzt irgendwie so 30 Jahre Fußball. Ja, das ist ja gut.
Deine du 30 stehst,
aber. Ja, meine, natürlich. Ja. Du gehst halt auch von der anderen Seite ran und sagen wir mal so, machst dir immer nur bedingt Gedanken auch über den Schiedsrichter, nur diese grundlegenden Gedanken, die man als Fußballer dann hat. Ich habe zum Beispiel immer gesagt, auch hier, ich trage euch das hin, ich mache alles, ich fahre euch und was auch immer, auch im Jugendbereich und Trainer, okay, auch mal, aber eins mache ich nicht, Schiedsrichter.
Ja.
Und das ist jetzt so ein Punkt, ne, weil man und da ist es vielleicht auch bei dir jetzt anzuknüpfen, weil du gerade schon mit Verfahren und so gesprochen hast. gefühlt, also ist jetzt ein bisschen provokant dargestellt, aber gefühlt geht man auf den Platz und man kann doch gar nicht alles richtig machen.
Nee, das wird man nicht hinkriegen. Allerdings habe ich mit den Jahren so das Gefühl, dass halt wirklich der Anspruch da ist. Also der Schiri macht keine Fehler oder der darf keine machen. Und wenn eine Entscheidung 50-50 ist, dann ist eine Mannschaft quer. Das ist einfach dann, ist dann so.
Genau, das meine ich. Ne? Du, genau. Also wenn du pfeifst, dann sind meistens wahrscheinlich die, die verloren haben, sagen, okay, das war, oder? Also das ist das, was mich dann wirklich an diesem Schiedsrichter-Dasein stören würde, weil du, also gut, im Jugendbereich, wenn du theoretisch mal so ein, ja, selbst da ist es schon anders, aber dann wenn du wirklich immer der bist, der für eine Mannschaft zumindest dann an allem schuld ist oder so.
Ja, du musst halt deine Entscheidungen entweder gut erklären, wenn es halt wirklich so ein bisschen 50-50 ist, dass man dann sagt, sorry, also du hast zuerst gehalten, deswegen geht es jetzt für die andere Mannschaft weiter. Ja, okay. Also da musst du so ein bisschen eine Linie haben und du musst dich halt auch anpassen, wenn du merkst, Spiel ist ruppiger, als ich dachte, dann pfeifst du halt kleinlicher. Dann ermahnst du schneller. Dann sagst du auch mal, also machst du so eine Art Spiegel, dass du sagst, ja, also mir fällt auf, hier, sie fahren jetzt hier ganz schön hoch, bisschen langsamer. Also wirklich, dass du so präventiv schon als Schiedsrichter
mit Fingerspitzengefühl
arbeitest, genau, und nicht bei jedem dann die gelbe Karte vors Gesicht knallst. Also das kann dann vielleicht ein bisschen arrogant wirken, sag mal, wenn du so rangehst. Das ist aber das sind Erfahrungswerte.
Ja, das finde ich aber wichtig, weil das ist, glaube ich, auch so der beste Lösungsansatz. Weil da blicke ich halt auch wieder meine Karriere, möchte ich jetzt mal nennen, zurück.
Kann man machen.
Aber nee, das ist ja meistens so, auch das soll jetzt kein Vorwurf sein, aber es ist oft so, dass halt dann eben gerade das mit der Kommunikation halt vielleicht nicht funktioniert, was sehr wichtig ist, weil wenn einmal falsch sagt, hier Freistoß oder nicht mal einfach, man muss ja nicht zu nah oder menschlich oder sonst irgendwie werden, aber wenn man einfach mal sagt, so wie du gerade gesagt hast, du hast zuerst gezogen, dann kann der es immer noch anders sehen, aber ich finde, wenn man dann nicht zu passiv und nicht zu viel, dann muss man wahrscheinlich auch wieder die Waage finden, dass man nicht zu sehr eingreift und sich nicht zu sehr rauszieht, dann wäre, glaube ich, bei dem einen oder anderen Spiel schon mal mehr geholfen gewesen. Ne? Ich will es jetzt nicht immer mit zu viel Klischees oder Vorurteilen jetzt erstmal da rangehen, weil, aber es ist halt öfter so, wenn man das auch heute sieht, ich finde, ich weiß gar nicht, wo ich hingehe, weil es ist so viel, weil ich finde nämlich, auf der einen Seite sehe ich heute wieder viele jüngere Schiedsrichter, aber ich sehe auch noch sehr viel von den Alten, die mich noch in der Jugend haben und sowas. Und da ist halt der Radius auch nicht von rechts am 16er bis links am 16er, sondern eher Mittelkreis. Aber ja, es ist schon wieder zu viel. Aber dass man ein Händchen hat, halt auch vielleicht mal jetzt mal von meiner Seite aus das ganze Chaos mal runterbrechen, aber dass man auch von der Persönlichkeit her so ein gewisses, wie soll ich sagen, Eigenschaften mitbringen muss, um auch Schiedsrichter zu sein. Also das ist ja vielleicht auch nicht für jeden. Muss man da so ein spezieller Typ Mensch doch sein eigentlich für? Also ich weiß, dass es nicht nur die machen, die es machen sollten, aber...
Ja, also ich sag mal so, es ist natürlich gut, wenn du mental lang dich konzentrieren kannst, weil es kann auch in der 89. Minute
gerade dann, oder?
Eine rote Karte sein, wo du auch dann da sein musst und musst sagen, ja, das war rot, gelb oder Ermahnung. Und also das ist, glaube ich, auch eine schwierige Aufgabe für einen Schiedsrichter, einfach diese so 90 oder 120 Minuten diese mentale Stärke beizubehalten. Gerade wenn du auch im Gespann bist, musst du ja noch mit deinen zwei Kollegen dich immer mal abstimmen und immer mal einen Blick hin und bei Entscheidungen auch Rat suchen, wenn du es jetzt nicht genau gesehen hast. Also da musst du schon sehr mental sehr stark sein. Ja, und du musst natürlich, was mir so in der Anfangsjahre so ging, als Assistent, ich war mal damals noch Bezirksoberliga, hieß es damals noch, heute die Gruppenliga, musst du natürlich da auch mental stark sein, was von außen kommt. Also bei mir waren es noch so die Klassiker, Schiedsrichter, wir wissen, wo dein Auto stand, hat gut gebrannt und solche Karlauer, das kam halt dann von außen. Und ja, da halt immer zu sagen, nein, ich bleib wirklich auf der Höhe vom letzten Mann als Assistent und guck, abseits ja, abseits nein, faul, ist schon nicht so einfach am Anfang.
Ja. Ja, gut, mit 15, ne? Und dann hast du dann schon auch direkt dann schon Herren gepfiffen oder war das eher noch?
Also es geht im Jugendbereich los, sammelst erstmal Erfahrung. Ich hatte halt das Glück, Schlüchtern war ja im Kreis Fulda sehr nah, das heißt, konntest dann auch mal im Kreis Fulda pfeifen, Petersberg oder bei Borussia Fulda, Johannesau und so. Also das war schon dann, da hat es dann auch Spaß gemacht. Und ja, wenn man halt dann sieht, der junge Schiedsrichter entwickelt sich und wie gesagt, diese mentale Stärke kommt und so weiter und leitet gut, dann heißt es auch mal, wir nehmen mal mit im Gespann als Assistent 1, Assistent 2, wo es dann auch mal höher geht von den Ligen her.
Mhm.
Und ja, so geht's dann weiter, bis du dann selbst halt irgendwann mal höher pfeifst. Also eigentlich entwickelt sich's, wenn du Talent hast, ganz gut und zügig nach oben, ja.
Also du kannst, mach mal.
Nee, ist schön, wenn du auch was sagst.
Ja. Ich bin kurz eingenickt.
Was?
Nein, das war Spaß. Du hast gerade gespannt gesagt, du meinst ja, die sind beides Linienrichter, sagt man auch, oder? Sagt man
das so? Gespannt sagt man alle drei zusammen, ist es Schiedsrichter gespannt. Gespannt,
genau, aber richtig. Bedeutet das, weil du gesagt hast, man nimmt dich dann auch mal mit, als du jung warst, du kannst automatisch als, wenn du einen Schiedsrichterlehrgang oder wenn du die Ausbildung, ich nenne es mal Ausbildung, abgeschlossen hast, kannst du auch, also bist du quasi nicht die Hauptperson in der Mitte, sondern du kannst auch die anderen beiden Positionen abdecken als Schiedsrichter. Oder gibt es dafür dann wieder eine extra?
Also grundsätzlich Ausbildung? Ja, okay. Weil es sind alles drei ganz normale Schiedsrichter.
Genau, das wollte ich wissen, ja.
Mittlerweile ist es so, da gibt es auch extra Lehrgänge im eigenen Kreis, wo du nur die Assistenten schulst.
Weil die ein bisschen einen Blick für was anderes haben müssen vielleicht?
Ja, oder? Die müssen das Spiel vielleicht anders wahrnehmen.
Ja, ja, okay, verstehe.
Auch mit gerade Trainerbänke und so weiter. Also da gibt es dann, ich glaube, das ist immer so ein Samstag, wo du dann wirklich so einen ganzen Tag wirklich darauf dann nochmal so ein bisschen extra geschult wirst.
Mhm. Und du hast das Wort Kommunikation und Tobi auch schon aufgegriffen, oder besser gesagt, ich will es jetzt mal kurz aufgreifen, weil mir ist aufgefallen, du hast zwei oder drei kleine Szenarien beschrieben, wo du mit den Spielern sprichst oder Spielerinnen. Du siehst die.
Ja,
zumindest in den Beispielen hast du gerade.
Ja, gesagt. Ja, absolut. Ich sieze oder ich sag halt Nummer 9, Nummer 8 oder sowas. Also das kommt auch drauf an, wie das Spiel so läuft. Also wenn ich merke, es ist zum Beispiel Italia gegen Kroatia oder so. Also es gibt's auch, weil wir haben zum Beispiel Hajduk Wiesbaden. Da bin ich eher auf sie.
Mhm.
Auch wegen der Kultur, aber auch, weil ich einfach da keine Missverständnisse irgendwie aufkommen lassen will, sondern wirklich nur faires Spiel leiten. Nummer 9, Nummer 8, ja, das mache ich öfters bei Frauen, weil da hat man dann doch schon mal eher, ist das Spiel ein anderes und man kommt anders in Kontakt. Also wird auch eher mal gelächelt oder eher mal einen Spaß gemacht, als jetzt wirklich im Herren-Senioren-Bereich.
Direkt nächste Frage.
Was behalten Sie die bitte kurz im Kopf. Bitte.
Nein, ganz weiter, der weiß ich schon.
Was?
Ja, erzähl weiter.
Weil, zu dem, ich wollte nur kurz meine, warum ich diese Frage stelle, weil ich hin und wieder habe ich ja auch mit unter anderem dir zum Beispiel das eine oder andere Fußballspiel geguckt. Und mir ist es manchmal aufgefallen, ich achte dann halt wirklich auf andere Dinge, weil, sorry, manchmal mich das Spiel dann nicht so interessiert. Aber ich habe das schon immer mal gesehen, ich finde es so geil, wenn dann so, wie nennt man das dann, ich würde sagen gute Schiedsrichter, aber so die auch so bestimmende Personen sind, ne? Mhm. Wenn die dann auch einfach mal so ein Bundesligaspieler oder sogar ein Nationalspieler so mit, jetzt so mit so hier ist Mama langsam, du. Mhm. Aber die duzen die halt einfach. Ich fand das so geil, weil du hast die ganze Zeit gesagt, so sie, ne? So, das ist so dieses, ich find's ein bisschen witzig, wenn du dann den Teil so siehst, dann geht es so ein bisschen verloren. Weißt du, was ich meine? Dieses, nicht verloren. Ich
die Einwurfregel.
Ich finde es ja witzig, ich finde es ja witzig, weißt du, so irgendwie, dass es eigentlich ist es ja okay und richtig, dass man die Personen sieht, so, ne, weil man kennt sich ja nicht unbedingt. Wobei, ja, wahrscheinlich ist es vielleicht in der Bundesliga oder so.
Ja, aber ich finde es immer so anders, ein Abstandsding. Es gibt ja auch genau. Trainer, die gesehen werden, weil du brauchst ja auch den Abstand, weil wenn du zu cool mit denen bist.
Also ja,
auch,
ja, genau.
Ne?
Ja, ja, und dann ist eine Situation, wo es vielleicht dann Ärger gibt und dann sprengt es dann sofort alles, weil dann kommt vielleicht dann sowas wie, ach, sei doch nicht so, oder ach, wir kennen uns doch schon lang und so. Also dann wird das so vermischt und das ist die Gefahr.
Aber ich finde es umgekehrt geiler, ja. Weil mir kommt es dann manchmal so vor, als ob die Spieler und Spielerinnen zu dem Schiedsrichter, dass die den siezen müssen, aber der Schiri, so wenn der das halt pfeift, das Spiel, so ein bisschen als wären das die kleinen Buben, die da gerade Fußball spielen und der sagt, komm mal jetzt her hier, so, weißt du, so, und den dann duzt, so. Aber ich finde es ganz geil. Einfach sich diese Stellung zu, wie soll ich sagen, zu behalten oder diese Stellung zu haben, zu sagen, Moment mal, ich bin jetzt was Besseres als du, sondern ich bin halt der Schiedsrichter. So. Ich leite das so ein bisschen.
Ich leite das Spiel.
Ich leite das Spiel.
Ich bin nicht dein Kumpel. So.
Genau, ich bin nicht dein Kumpel, genau.
Genau, ich sag dann auch immer...
Ja, aber dass der Kumpel dann, dass du sagst, ich bin nicht dein Kumpel, aber ich duze dich trotzdem. Weißt du, das finde ich manchmal witzig.
Ja, so, aber das ist, glaube ich, was anderes, weil die kennen sich halt. Da
die kennen sich
halt,
wahrscheinlich
mal,
auch, genau.
Schiedsrichter mittlerweile und die dann auch 30 Jahre Bundesliga pfeifen oder sowas.
Ja, ja,
dann ist
ja,
das einfach was anderes. Aber ganz ehrlich, das sind auch Profis, die wissen auch, also sollten sie zumindest.
Aber ich finde es trotzdem witzig, Ebene. Weil du ja schon eine gewisse vielleicht nicht Hierarchie, aber du hast, das ist ja schon, ich finde es einfach lustig, wenn dann so ein Schiedsrichter, der eine Respektsperson darstellt, dann sagt, Uwe, jetzt komm mal her. Weißt du so? Reicht. Weißt du, so das gibt's ja manchmal. Ja, aber das
ist ein anderer Weg, auf den einzuwirken, weil er dann 100%. Vielleicht der Uwe auch merkt, okay, jetzt hat der zu mir gesagt, jetzt muss ich aber wirklich mal.
100%, aber ich finde es dann so geil, wenn man das dann halt nochmal in quasi so in diesen hohen Ligen so feststellt. Das hat mich immer sehr amüsiert, wenn ich dann sehe, wie die miteinander umgehen, so irgendwie.
Ja, es kommt doch immer aufs Spiel an. Also ich sag mal, grundsätzlich mit dem Sie bin ich einfach, weil ich sage, Fair Play, Respekt und so weiter, also so diese Werte. Nach dem Spiel kann man dann immer nochmal sagen, trinkt was zusammen oder so. Also ich bin jetzt nicht einer, der sagt, ja, also ich will aber nur, also nur siezen und nur mit Abstand, also das ist ja Käse. Ich sage dann immer, ich reagiere einfach aufs Spiel, wie das Spiel läuft und muss halt dann anhand der Regeln entscheiden.
Klar.
Und ich sag mal, wenn das Spiel wirklich locker läuft, eine Mannschaft führt 6-1 und der Stürmer schießt vielleicht zum dritten Mal übers Tor.
Läuft dann aber nur für eine Seite locker, ne? Bei 6-1.
Ja, das ist richtig. Dann kannst du aber zumindest dem Stürmer mal sagen, hier, also was ist denn heute los mit dir? Du triffst ja...
echt so?
Wow.
Ja, das kannst du sagen, wenn die 6-1 führen, dann lacht er mit und dann ist alles gut.
Okay.
Und die anderen wissen, wo dein Auto steht vielleicht.
Der in der Mannschaft bei 6 Toren ist.
Kommt immer drauf an. Genau, wenn du natürlich, was weiß ich, die Eintracht verliert immer wieder gegen die Bayern und du sagst dann, also was seid denn ihr für schlappe Kicker? Dann sind die natürlich querig. Also es kommt wirklich drauf an, wie läuft das Spiel? Ist vielleicht ein Witz möglich oder eine lockere Art? Dann ja, ansonsten halt immer im fairen Miteinander.
Ja. Du hast eine Frage, Tobias. Hast du vergessen oder hast du noch?
Nee, wir sind jetzt nur in eine andere Richtung gegangen. Ich weiß nicht,
ob das passt. Hau raus. Wir haben keine richtige Richtung. Wir bewegen uns in der Diagonalen von Strafraum.
Ja, heute sind wir echt chaotisch. Aber bei mir, ich möchte das ganz kurz mal erklären. Es ist so viel los in meinem Kopf, weil ich das so interessant finde.
Es ist völlig okay.
Ich gar nicht weiß, ich werde auch 1000 Sachen vergessen wahrscheinlich zu fragen, solange du hier bist, weil es irgendwie so... Aber ich bemühe mich noch. Nee, weil du es eben gesagt hast, du wirst geahnt haben, aber du hast gesagt, bei Frauenfußball ist eine andere Art Umgang als bei den Männern. Und muss ich natürlich hier als... mit Host fragen, was ist denn der Unterschied zwischen Frauen- und Männerfußball? Weil wir es immer wieder haben. Ne? Weil ich habe da auch eine persönliche Meinung dazu.
Ja, kann ich gern erzählen. Also aus meiner Sicht ist ja immer subjektiv.
Aber nur, wenn du kein Schiedsrichter bist. Sonst musst du ja objektiv sein.
Das ist richtig. also einmal hast du natürlich bei Frauenfußball den Vorteil, es wird nicht so viel gemeckert. Also es geht mehr in die Akzeptanz bei den Spielerinnen. Also sie respektieren dich mehr als Spielleiter, wie man es gerade so hatte. Und da hast du eher das Problem, wenn du wirklich mal ja klare Sachen übersiehst. Mhm. Also was weiß ich, es war ein klarer Eckstoß und du zeigst auf einmal aus heiterem Himmel Abstoß. Dann kommt natürlich Schiri, wieso und kann nicht sein und dies und das. Aber grundsätzlich die Grunddynamik ist einfach fairer und weniger meckern, weniger Kritik am Schiedsrichter.
Krass. Also ich muss sagen, ich weiß zumindest, auch wenn ich mir jetzt wieder hier Feinde mache, aber in meiner Jugend, nicht später, aber in der Jugend fand ich die, ich habe ja auch, beim Basketball muss man hin und wieder Kampfgericht machen. Mhm. Also ich kann auch später eine kleine Anekdote dazu erzählen zum Thema Schiedsrichter. Ich hätte auch mal Basketballschiedsrichter werden sollen. Aber zusätzlich machst du beim Basketball ja auch noch Kampfgericht. Das heißt, du brauchst, wir reden jetzt über damals, ich weiß nicht, wie es heute sein, oder auch, ist wahrscheinlich auch von Liga zu Liga unterschiedlich. Bei uns war es halt so, du hast einen gemacht, der hat die Punkte auf der Punktetafel gemacht, dann hast du einen gehabt, der hat die Uhr gestoppt und dann hast du noch 24 Sekunden Uhr gehabt, die hat auch eine, also eigentlich brauchtest du drei Leute, weil du hast auch ja so einen Spielbogen gehabt, den du quasi schreibst. Und bei uns war das immer so, dass zum Beispiel, wenn wir ein Jugendspiel hatten, dann haben wir danach quasi Kampfgericht bei der Mannschaft gemacht, die danach spielt.
Okay.
Oder so. Oder wenn du erste Herren gespielt hast, dann bist du meistens busy, also nicht, es muss ja auch nicht alle, aber drei aus der Mannschaft sind halt früher gekommen und haben dann quasi vielleicht das zweite Herren davor Kampfgericht gemacht.
Ja.
Und ich muss sagen, ich fand die Damenspiele oder die Mädchen, also in der Jugend, ich fand die immer wesentlich lauter und wesentlich diskutierfreudiger als die als dann die Herren Spiele oder die Herren oder Jungs Spiele dann in der Jugend. Aber ich finde es interessant gerade, dass du das erzählst, beim Fußball nicht so ist. Aber ich muss gestehen, dann mache ich mir jetzt doch vielleicht wieder Freunde, / Freundinnen. Ich habe mir jetzt fast gedacht, dass der Frauenfußball
angenehmer, würde ich sagen.
Genau.
Angenehmer.
Entspannter will ich nicht sagen, weil das wäre ja fast schon wieder wertend im Sinne von, entspannter war es, angenehmer.
Angenehmer.
Genau, angenehmer ist das richtige Wort. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen, so auch als auch für alle Beteiligten.
Ja und was du gerade gesagt hast mit dem Kampfgericht
so, ja.
Das merke ich halt eher beim Futsal. Ich bin ja auch Futsal-Schiedsrichter, also ich pfeife in der Halle mit im Winter.
Mhm.
Und hat sich jetzt auch etabliert, ist eine Variante vom Hallenfußball mit bisschen geänderten Regeln. Und da ist es wirklich auch so, da hast du einen Zeitnehmer, ist ein Schiedsrichter, dann hast du zwei Schiedsrichter auf dem Feld, einer auf der linken Seite, einer auf der rechten Seite. Und da ist es natürlich dann, so wie du es erzählt hast, also da pfeifst du dann auch wirklich den ganzen Tag. Mhm. Da hast du wirklich dann das Geballte. In Wiesbaden ist es nur Juniorenbereich, anderswo ist es auch Herrenbereich teilweise, Hallenrunde. Also da ist natürlich dann schon, da ist es nochmal eine andere Sache.
Mhm. Ja. Soll ich kurz meine Anekdote loswerden, warum ich nie Schiri geworden bin?
Hau raus.
Es war ähnlich, wie du es vorhin erzählt hast, dass du pro Mannschaft musste man, glaube ich, mindestens zwei oder vielleicht sogar drei Leute quasi stellen. Als ich da, ich meine, ich habe glaube ich mit 10 oder mit 11 angefangen Basketball zu spielen, aber da war es halt so, da gab's gefühlt irgendwie auch immer schon von den Herren halt Jungs, die das dann irgendwann mal gemacht haben, also die den Lehrgang gemacht haben. Es wurde aber darauf geachtet, dass auch Leute, die nachrücken oder gerade die Jugend, die nachrückt, dass sie gesagt, so hier hast du nicht, also viele wurden auch gefragt, es gab auch einige, die wirklich Bock drauf hatten, gesagt haben, so ey, ich habe voll Bock, so einen Lehrgang zu machen, auch mal dann Spiele zu pfeifen. Ich muss gestehen, ich hatte nie Bock drauf. Also ich hatte Kampfgericht, okay, aber ich hatte gar keinen Bock auf Schiri. Und das muss aber schon Herren gewesen sein, wurde ich so ein bisschen dazu gezwungen. Von dem damaligen, schöne Grüße auch, ich nenne seinen Namen nicht, aber du wirst wissen, wenn du hier zuhörst, dass ich dich meine, wurde ich gezwungen, zu einem Schiri-Lehrgang zu gehen, mit noch zwei anderen. Und wir hatten, also in der Mannschaft hatten wirklich alle keinen Bock. Und, aber es war halt so dieses, okay, wenn ihr keinen Schiri stellt, dann ziehen wir eure Mannschaft zurück. Wo ich mal dachte so, Junge, wir sind die erfolgreichste Mannschaft für diesen Verein, du kannst uns nicht zurückziehen.
Also Arroganz.
Ja, ein bisschen schon. Aber dann denke ich mir halt so, dann nimm doch halt irgendwie aus der zweiten Mannschaft oder aus aus der ja, Jugend, wobei doch A-Jugend kannst du auch schon. Mhm. Weil diese, also wenn du jemanden aus. Ist doch, wir brauchen doch nicht für jede Mannschaft einen Schiri. Weißt du, wenn wir als, also wenn wir als Verein 3 bis 4 Schiris haben, dann ist doch alles in Ordnung.
Das ist schon eine tolle Leistung, ja.
Genau. Absolut. Und wenn es da Leute gibt, die auch da Bock drauf haben, dann ist es doch auch schön, dass die das machen. Und dann wurde ich gezwungen und mein Schiri-Lehrgang fand bei der in der Wöhler-Schule statt, wo die Eintracht auch immer Basketball gespielt hat früher. Und ich habe dann gesagt, okay, ich gehe einfach zu diesem Lehrgang, mach das, und dann bin ich, und dann sage ich halt, ich habe halt nie Zeit zum Pfeifen, so dann, aber dann habe ich wenigstens.
Genau, und das ist so ein bisschen das Problem, das merke ich auch in Wiesbaden, weil ich bin auch Pate für junge Schiedsrichter. Also ich fahre bei der ersten 4 Spiele mit und gebe halt auch ein bisschen so Art Coaching und Tipps und so weiter. Macht mir auch viel Freude, muss man sagen. Und aber da hast halt auch viele, die vielleicht das nicht ganz freiwillig gemacht haben, die hören vielleicht dann nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr wieder auf. Weil sie einfach sagen, oh, ich bin nicht freiwillig reingerutscht, wo man es vielleicht noch gerade so akzeptiert für einen Verein, aber dann muss ich mir jede Woche da irgendwo Diskussionen anhören oder mehr, und die dann einfach sagen, nee, das tue ich mir nicht mehr an.
Ich wäre definitiv nicht der Typ gewesen. Heute nicht, obwohl das schon ein bisschen anders als früher, aber auch damals erst recht nicht. Und ich bin einfach, ich glaube, wir hatten, weiß nicht, waren so wie so ein bisschen wie so Schulstunden gestaffelt. Ich glaube, ich bin in der ersten Pause nicht einfach abgehauen.
Wirklich, ich finde dass tatsächlich, zumindest bei den Profis, für gewisse Strafen, die Jugendspiele pfeifen müssen.
Ja, aber ich habe überlegt, ich muss gerade sagen.
Deshalb bist du auch dahin geschickt worden, wahrscheinlich.
Ja, ich muss so lachen, weil ich halt mir das nochmal vorstelle, dass ich halt wirklich mit noch jemand anderem, wir sind wirklich so raus, also alle haben Pause gehabt. Und wir sind halt einfach abgehauen. Also auch so, wir haben uns schon trotzdem ein bisschen schlecht gefühlt, muss ich zugeben, aber es war so dieses, es hat sich sogar noch schlimmer angefühlt wie Schulschwänzen, weißt du? Aber wir, ja, weil wir wussten ja auch, dass es quasi ein Nachspiel hat.
Ja, es hängt was dran, ja.
100%, aber.
Ja, dann nehmen wir dich jetzt mal als schlechtes Beispiel.
Ja, 100%
dürfte ich als schlechtes Beispiel. Gehen wir wieder zu dir, Markus, weil das ist ja tatsächlich ein Problem, so Leute wie der Steve.
Ja, das darfst du ruhig sagen.
Ja, kann man ruhig mal laut sagen. Kann man nee, aber da waren wir ja vorhin schon mal, so Nachwuchs, ne? Also, was ich beobachte bei den Jugendspielen, auch schon öfter mit Pate dabei und so, sind dann doch ein paar, die das interessiert und die das machen wollen. Weil man sieht, also ne Wollen, sage ich mal so, das sieht man denen ja an, ob der jetzt da über den Platz schleicht oder ob er da wirklich mit Engagement dabei ist.
Ja, das merkst du schon, wenn du so 2 Spiele, 2,5 Pfeifen siehst.
Ja.
Merkst du das schon, ja.
Genau, und aber wie sieht es denn da mit dem Nachwuchs aus? Weil ich sag mal so, da kommen wir in ein ganz anderes Thema rein, das du auch schon angeschnitten hast. Weil erstens ist Fußball sowieso immer emotional und wahrscheinlich nie einfach gewesen zu pfeifen. Und heutzutage ist ja, wenn man sich alles so anguckt, nochmal eine ganz andere Stimmung. Und dafür dann, wie den Satz, den du gerade gesagt hast, ne, das tue ich mir nicht mehr an, sagt der Junge dann. Wie ist es denn da? Da sind wir wieder beim TikTok-Tanz. Wie bewegt man den Nachwuchs, Schiedsrichter zu werden?
Ja, also man macht halt Werbung bei den Vereinen. Also der
Schiedsrichter. In der Zeitung?
Ja, das ist mittlerweile überall eigentlich. Oder man, ich weiß jetzt gerade, ob auch offizielle Schreiben an die Vereine rausgehen, aber auf jeden Fall, sagen wir mal, so ein bisschen Netzwerken über aktive Schiedsrichter, sprecht nochmal der Verein an, ob nicht noch einer gemeldet werden kann für einen Neulingslehrgang. Also es ist so auf diesem Weg und ja, oft funktioniert es halt auch, wenn irgendwo wirklich ein Mangel ist. Wenn man weiß, man braucht 2 Schiedsrichter, sind dann vom Verein auch 2 Schiedsrichter dabei oder so. Also das ist...
Also dass die Vereine selber auch noch Initiative nehmen, dass
genau, die dann so genau, dass die dann ihre intern ansprechen und sagen, hier, würdest du nicht für uns? Oder erkennen vielleicht sogar, es ist fußballerisch vielleicht nicht, geht nicht ganz hoch oder ganz weit. Und dass es so Leute dann halt ansprechen, willst du nicht.
Hör bitte auf, Fußball zu spielen. Und mach Schiedsrichter. Nein, Spaß, war Spaß.
Ja, haben wir auch schon gehört.
Der sagt, aber der Anfang war gut. Willst du nicht lieber einfach aufhören und Schiri werden? Das wäre gut.
Nee, aber weil ich sag mal so, das bei allen Meckerern, und ich zähle mich da 100% auch dazu, weil da kann man sich gar nie ganz frei von sprechen, aber Da muss man erstmal sich auf den Platz stellen und den Job machen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, überlege ich mal, nur mal so, ein normales Wochenende im Kreis Frankfurt.
Ja.
So, also meine beiden Jungs haben gekickt, jetzt kickt im Moment nur einer. Aber wenn ich mir überlege, wie viele Spiele das nur allein in seiner Liga ist, und das ist eine Jugend und das ist nur eine Liga. Hm. Wie viele Schiedsrichter man einem in, an einem Wochenende alleine in Frankfurt braucht. Du hast nicht zufällig die Zahl parat.
Zahl kann ich dir jetzt nichts sagen. Aber
es ist Wahnsinn.
Aber es ist Wahnsinn, ja. Und die kommen ja, und du kannst ja nicht nur sagen, jetzt schicke mir 20 Schiedsrichter nach Frankfurt aus dem Kreis Wiesbaden, sondern ist ja oft gestreut. Also weil du musst ja auch Spiele in andere Kreise schicken. Das muss ich ja auch so ein bisschen ausgleichen, was weiß ich, dass du auch mal, dass ich jetzt zum Beispiel mal in Mainz pfeife, dann pfeife ich wieder mal in Limburg. Und deswegen ist das ja auch immer unterschiedlich. Jeder pfeift so ein bisschen anders. Und deswegen ist logisch, dass jede Woche es irgendwo anders läuft. Besser, schlechter ist dann relativ, kann man nicht sagen wahrscheinlich, aber anders vom Spiel her, ja.
Ich möchte mich an der Stelle auch nochmal wirklich entschuldigen, dass ich das damals nicht gemacht habe.
Fühlt sich jetzt schlecht, gell? Jetzt merkst du es auch gleich.
Nein, mir war das ja schon bewusst, wie viel man da braucht. Also wirklich, aber das ich.
Ja, das Ding ist halt, weil ich meine, wir hatten es ja auch oft genug. Ich habe ja auch immer mal wieder als Trainer gearbeitet oder ausgeholfen oder unterstützt. Du stehst halt echt dumm da, dann, wenn keiner kommt. Weil dann stehst du auf dem Platz, zwei Mannschaften sind da und ich sag mal, wie alt waren die Jungs? 10, 11, 12 oder sonst? 11.
Ja, hatten wir damals so, tatsächlich auch
mal. Dann kam keiner. Ja, das kam. Problem ist, dann ist wieder das Ding, wer pfeift dann? So, und dann sind wir an dem Punkt, ich habe gesagt, ey, ich mach alles, aber ich pfeife das nicht. Schon gar nicht, wenn ich da irgendwie mein Kind pfeife oder sowas, weil das vom Typ her kann ich das nicht. Und dann fragst du, ja, okay, wenn das mit denen in Ordnung ist, dann pfeift jetzt irgendein Elternteil. Aber das willst du einfach nicht. Du willst es einfach nicht, weil da hängt immer so viel dran. Also, klar, wir sind alle vernünftige Menschen, aber irgendwo ist, wie sagt man, so ein Geschmäckle dabei bei jedem, wenn irgendwas nicht, also wenn alles läuft, ist alles kein Problem. Aber wenn eine Kleinigkeit ist, sei es ein nicht gegebener Elfmeter oder ein gegebener Elfmeter oder irgendwas. Ich möchte das nicht entscheiden müssen, wenn da mein Sohn spielt oder wie auch immer. Ja, ne?
Klar,
es gibt, aber das ist auch mein, ist auch eine Typfrage. Aber ich möchte das nicht. So im kann Training mache ich es wegen mir oder so, aber das ist so eine Sache, die möchte ich nicht. Und dann kannst du ja, du hast ja in der App drinstehen, wer angesetzt ist für Spiel. Da ist dann meist noch eine Nummer dabei oder kannst du anrufen.
Genau,
oder so. Ne? Ja. Gut, da hast du hier und da Glück und sagst, der steht gerade im Stau. Oder so, ich bin jetzt unterwegs oder ich stehe auf dem falschen Sportplatz oder das kann ja alles sein. So, du meinst so, wo bist du? Ja, da und da, ich komme gleich. Ja, dann bist du ja ruckzuck hier, ja, ich bin mit dem Fahrrad. Okay, dann bist du, brauchen wir noch ein bisschen länger. So. Nee, aber das ist ja gar nicht das Ding, weil letztendlich, wie gesagt, bist du einfach froh, wenn einer da ist und das macht.
Ja.
Und ganz ehrlich, ich weiß, manche werden vielleicht lachen, wenn ich das so sage, aber es ist einfach so, wenn du jemanden Unparteiischen auf dem Platz hast, der da steht und seinen Job macht und das Spiel leitet, das ist so viel mehr wert, als wenn du halt irgendjemanden hast, der das irgendwie aus dem Publikum macht. Oder das ist auch so eine wichtige Aufgabe, weil was ist denn die Alternative? Wenn er nicht da ist, dann findet einfach das Spiel nicht statt.
Ich habe Turniere gespielt, da war die Regel, jeder sagt sein Foul selbst an.
Das ist bei den Kids sogar so gewesen früher.
Super. Ja.
Also die haben, wenn die ganz klein sind, spielen die ohne Schiedsrichter.
Mhm.
Da zählt das Fairplay.
Mhm.
Das hat auch meistens geklappt. Aber das kommt dann auch wieder auf die behandelnden Personen drauf
an. Es kommt drauf an, wenn du dann auf so einem Turnier spielst und pass mal auf, wenn dann der Sieger ein paar Schuhe kriegt, was weiß ich, was da los ist. Wenn man seine Fouls selbst ansagen muss.
Ja.
Da wurde mehr diskutiert als
siehst du, gespielt. Deshalb brauchen wir Schiedsrichter.
Genau.
Und in Wiesbaden bei der D-Junioren, also wo ich eigentlich früher angefangen habe, das ist, ich will nicht lügen, vom Alter her, F ist 6 bis 8, 8 bis 10, 10 bis 12 dann. Müsste sein, meine ich, D-Junioren.
Stimmt, jetzt, weil mein Sohn ist 13, der kommt jetzt in die C-Junioren.
Genau, und da gibt es keine offizielle Ansetzung mehr, weil wir keine Schiedsrichter haben im Kreis Wiesbaden. Also da ist eigentlich schade, dass in dem Bereich schon, wie du es gesagt hast, eigentlich immer jemand sein muss, der sich bereit erklärt, so ein Spiel zu pfeifen, wo es um Punkte geht und so weiter.
Aber sind dann da keine da, weil es einfach insgesamt zu wenige sind? Oder weil jetzt mal blöd gesagt, weil, ich sage jetzt, du hast mit 15 angefangen, hast du gesagt, du bist jetzt ich spreche jetzt mit dir, weil du hier sitzt, aber du bist jetzt 25, hast 10 Jahre Pfeifenerfahrung, Schiri-Erfahrung.
Sorry. Vorsicht, dafür gibt es keine Karte,
wenn du es nicht. Ja, ich weiß. Du hast 10 Jahre Schiri-Erfahrung und sagst halt, hey, sorry, so ein keine Ahnung, C-Jugendspiel tue ich mir nicht an. Hm. Also glaubst du, es ist eher dieses, dass wirklich zu wenig da sind oder dass es einfach schwierig ist, weil man auch sagt, stopp, wir haben jetzt aber auch ganz viele Herrenspiele, die jetzt, ich
Priorität
bin jetzt mal böse, haben genau die Priorität haben, die wichtiger sind. Und deswegen sagen wir schicken jetzt den Markus halt lieber auf das und das Spiel, weil das ist, ich sag's mal, relevanter oder wichtiger, als dass er halt jetzt hier ein C-Jugendspiel pfeift. Also ist es, oder ist es, wahrscheinlich ist es eine Kombination aus beidem, ne? Dass man Mangel hat plus
Sachen. Ja, also grundsätzlich haben wir 150 Schiedsrichter, soweit ich weiß, aktive in der Schiedsrichtervereinigung Wiesbaden. Mhm. Und dann kommt ja noch manchmal dazu, einer ist krank, einer ist verhindert dies, das. Und dann wird es schon knapp, wenn du noch höherwertige Spieler hast, wie du es gerade gesagt hast, wo zum Beispiel ein Schiedsrichter muss beim Gespann mitfahren, weil das ist ein Derby. So, dann wird er abgezogen und dann heißt es, gut, haben wir noch jemand, der das Spiel dann pfeifen kann, was vielleicht, wie du gesagt hast, nicht ganz so hochwertig ist, aber muss besetzt werden. Also es ist, geht eher um dieser Wechsel. Also wenn einer weg muss, muss auch ein anderer hin, sonst wird schon schwierig.
Klar.
Genau. Und bei mir ist es so, wie gesagt, ich pfeife bis KOL, also Kreisoberliga, noch ohne Gespann, die letzte Klasse. Und da war es auch schon öfter so, dass ich da überraschend dann ein Spiel gekriegt habe, das dann samstags noch eine Umbesetzung war, weil wahrscheinlich an anderer Stelle dann auch eine Umbesetzung war. Das kann schon passieren, ja.
Aber man kann schon festhalten, dass grundsätzlich einfach zu wenige da sind.
Grundsätzlich sind es zu wenige, ja. Das stimmt. Also es wär, deswegen wurde jetzt eine Aktion vom Hessischen Fußballverband, hatte ich zufällig gesehen, dass Schiedsrichter, die aufgehört haben, wieder reaktiviert werden sollen.
Wie gesagt. Als
Kampagne mit Schaubildern etc.
Ja, genau. Das ist so ein Ding. Gibt es noch ein Höchstalter, bis wann man pfeifen darf?
Nee, du, klar, natürlich, Aufstieg irgendwo ist dann Ende, wenn du ein gewisses Alter hast. KOL, also was ich jetzt pfeife, ist, meine ich, die Grenze erhöht worden auf 50. Aber du merkst schon, es sind immer mehr junge Schiedsrichter, wo man sagt, die kriegen einfach dann die Möglichkeit oder den Vorsprung vorm vielleicht älteren Schiedsrichter mal ein bisschen höher zu pfeifen.
Weil in der Jugend ist tatsächlich so, dass da Schiedsrichter sind, die mich in der Jugend geschliffen haben. Das ist also jetzt wirklich, und manchmal denkst du auch, also sorry, wenn das jetzt so komisch rüberkommt, aber müsst jeder Schiedsrichter jedes Jahr Regelkunde und Fitnesstest machen.
Richtig, richtig. Deswegen gibt es beim jährlichen, bei der Leistungsprüfung, also musst du Regeltest und auch Lauftest machen. Und du kannst auch sagen, was möchte ich zukünftig pfeifen. Also wenn ich jetzt sage, auch mir reicht eigentlich A-Liga abwärts, dann gibt es im Lauftest andere Vorgaben, als wenn du natürlich sagst, ich will KOL und höher.
Und wenn ich nur Jugend pfeife, dann?
Ist dann nochmal ein bisschen weniger. Genau. Okay, also da musst du dich dann schon entscheiden, wo soll dein Weg hingehen, ja. Ein Stück weit.
Ja, das ist echt, ja. Aber wie gesagt, es ist so, es fehlt an allen Ecken und Enden. Aber da gehen wir vielleicht doch mal jetzt da in das Thema rein, weil du hast halt, wie sieht es bei dir aus mit, über die letzten 30 Jahre, gehen wir noch mal so dran, deine Entwicklung, beziehungsweise, okay, provokant gesagt, macht es dir heute so viel Spaß noch wie früher, oder ist es eher dann, wo du dann mal sagst, okay, da habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock heute aufs Feld zu gehen, oder?
Ja, ich glaube, wenn ich keinen Bock hätte, hätte ich aufgehört. Also da bin ich schon so konsequent. Ich habe auch immer gesagt, wenn irgendwas ist, wenn ich mich ärgere, wenn mir vielleicht irgendwie einer blöd kommt, sage ich immer, sei es jetzt Offizielle oder Spieler, dann bin ich schon so, dass ich sage, nee, ich höre auf und mache was anderes. Was weiß ich, wie vorhin gesagt, Klassenleiter, Jugendwart, irgend sowas, gibt's ja Möglichkeiten. Oder Lehrwart zum Beispiel, könnte ich mir auch vorstellen.
Was ist das kurz, wenn ich fragen darf?
Lehrwart, der ist quasi fürs Lehrwesen der Schiedsrichtervereinigung zuständig. Mhm. betreut dann auch die Förderkader zum Beispiel, okay. macht da Schulungen. Also der ist Ohnmacht Ende Monatssitzungen, die in der Regel die Vorträge, Regelvorträge und so weiter. Das ist der Lehrwart, genau. Und ja, der ist bei uns zum Beispiel jetzt in die Regionalliga aufgestiegen mit, ich glaube, er ist erst 23. Also du kannst schon als Schiedsrichter, wenn du Ehrgeiz hast und, sagen wir auch so ein bisschen körperliche Voraussetzungen, kannst du schon hochkommen. Das ist dann wieder das Attraktive auch für junge Kollegen.
Aber was heißt denn wirklich hochkommen? Also hoch im Sinne von auch in der Liga hochkommen, aber auch, ich sage jetzt einfach mal Status, auch wenn es vielleicht das falsche Wort ist, aber also weißt du, was ich meine? Was ja, meinst du mit hochkommen oder mit Karriere machen?
Ja, ich glaube es eher so, da geht es darum, dass man dann sagt, ich setze mir ein Ziel oder eine Vision und das will ich schaffen.
Okay.
Und das ist dann so dieses, klar, du wirst natürlich auch beobachtet, also es hängt auch nicht nur an dir. Gerade wenn du dann aufsteigen willst, pfeifst in anderen Kreisen und wirst dann beobachtet, kriegst dann wie so ein Zeugnis oder eine Benotung, wo du halt dann im Laufe der Saison dann entweder aufsteigen, drinbleiben, absteigen kannst. Und das ist vielleicht dann schon so ein Ansporn, dass man sagt, ja, nach oben oder drin bleiben.
Aber es geht da schon auch um die Ligen.
Es geht um die Ligen, ja, genau. Genau. Ich glaub, und,
das wolltest du wissen.
Ja, aber ich habe verstanden.
Ja, du genau.
Ja, aufsteigen ist ja dasselbe.
Genau.
Als Mannschaft steigst du ja auch auf.
Deine Frage war, was heißt aufsteigen?
Ja, genau, aber ich habe das schon dann jetzt eben in der Erklärung so verstanden. Okay, die Mannschaften steigen ja theoretisch auch auf.
Ja. Sicher, weil dann heißt es so, okay, fängst du vielleicht dann mit A an und dann sagst du, okay, ich will es dann bis in die Bundesliga schaffen oder so.
Genau. Und
ich finde auch geil, du wirst beobachtet. Das ist auch ein bisschen wie wenn Spieler gescoutet werden. So ein bisschen. Schon.
Weißt wenn du, wer dich beobachtet?
Der stellt sich meistens kurz vor. Also okay. Er sagt dann, ach,
Sie
hallo,
werden beobachtet.
Und, bin hier gerade vorbeigekommen. Ich gucke jetzt mal hier zu.
Ich beobachte dich heute und so. Nee, das sind auch offizielle vom
schon eine Drohung auch.
Sie werden beobachtet. Vom jeweiligen Kreis.
Und also, wie geht man dann ins Spiel? Ist das dann schon was anderes? Oder? Also ich sag mal so, ganz kurz, bevor du was sagst, ich würde dich so einschätzen, bleibst da relativ ruhig.
Gut, ich sage mal, ich hatte das Vergnügen nur als Schiedsrichterassistent dann in späteren Jahren, wo es hieß, es ist Beobachtungsspiel, fahr du mal mit bitte als Einser oder so. Also Einser macht halt die ganzen Auswechslungen, notiert er mit und ist dann immer da, wenn eingewechselt wird. Also er hat so ein bisschen mehr Aufgaben.
Als der Zweier.
Genau. Und war ich immer mal dabei, aber in der Regel hat der Schiedsrichter eigentlich dann gut, hat das Zusammenspiel mit uns drei gut geklappt und dann war es okay.
Ja. Weil ich kann mir vorstellen, dass man dann, wenn man in diese Prüfungssituation kommt, dann ist es ja nicht nur, also erstens, ich muss das Spiel leiten und das ist ja schon anspruchsvoll genug, sondern dann kommt da noch einer und guck mal über die Schulter, das kennst du, Mathelehrer noch.
Und eigentlich musst du hoffen, dass was los ist, weil dann ist der Bogen tendenziell höher. Schwer zu leitendes Spiel, kritische Entscheidungen richtig getroffen, das spielt natürlich dann auch eine Rolle. Also deswegen, wenn es
so ein seichter Kick ist, dann nichts.
Hilft dir vielleicht in der Beobachtung nicht, dann bleibst du eher.
Er war da.
Ja,
genau.
Ja. So, super.
Genau.
Okay, ja, das ist ja krass.
Den Anpfiff hat er gut gemacht.
Ja. Aber nee, wir sind noch so ein bisschen hängen geblieben. So heutzutage, wir sind ein bisschen abgeschnitten, das ist auch okay. Aber die Entwicklung des Fußballs selber und dem Drumherum und natürlich als, und jetzt sage ich es, wie es ist, als größtes Feindbild in manchen Situationen, ich meine, ist dann halt so, hat sich da die Situation für dich über die Jahre, also wie sieht es für dich aus? Also wie hast du das beobachtet?
Also was mir aufgefallen ist über die Jahre, was ich bis heute noch nicht verstehe, so dieses Sprunghafte. Also früher wusstest du, okay, du fährst ein Derby in der Rhön, da geht's drauf. Und auch hoch und weit, hin und her. Und so ein bisschen auch das Schneid abkaufen im Gegner. Gehst du schon so mit einem guten Mindset rein oder ja, weißt schon, was du zu machen hast. Heute erlebe ich es oft, dass beim kleinen Foul jemand total ausrastet, der Gegner zu Boden stößt und du weißt gar nicht, wo kam das her. Weil es gab eigentlich nichts zu sehen. Und das macht mich halt betrüblich, dass so eine explosive Wut, dass das so hochkommt. Das hatte ich früher so jetzt nicht. Oder auch so mit den Beleidigungen. Ich höre im Spiel vielleicht 20 Mal, Schiri, der hat mich beleidigt. Willst du da nicht was machen? Und da sage ich, erstens, ich bin hier nicht im Kindergarten, also wenn ich es nicht höre, geht's weiter. Und überdies, lasst es einfach, es muss nicht sein, es bringt keinem was. Aber das ist wohl dieser Jargon oder dieses Umgehen miteinander. Es hat sich verändert.
Auch dir gegenüber?
Teils, teils. Also es gibt natürlich Spiele, da passiert gar nichts.
Ja, aber würdest du sagen, du hast ja gerade so ein bisschen also dass es früher ein bisschen anders war, mit den, auch mit den Spielern untereinander oder Spielerinnen untereinander. Nee, wobei, lassen wir da die Spielerinnen raus.
Ja.
Da gender ich jetzt absichtlich nicht, weil wir haben ja geklärt, die sind angenehm, die Spiele.
Absolut.
Ist das Verhalten dir gegenüber auch ruppiger geworden, sag ich jetzt mal einfach? Oder vielleicht auch ein bisschen, kann man auch sagen, respektloser, weil du sagst ja, wenn die Spieler untereinander schon sich mehr beleidigen oder das respektloser geworden ist oder auch, ja, auch das härter geworden ist hier und da, ist es dir gegenüber auch so?
Also oder härter kann ich jetzt nicht sagen, also ich werde jetzt nicht irgendwie gestoßen oder
ja, gut, das wär
sowas, also toi toi toi. aber natürlich kommen dann so Sprüche wie, auch heute spielen wir GG12.
Aber das ist doch Altersspruch.
Ja, aber das ist...
Der kommt öfters als früher.
Kommt öfters als früher, genau. Oder nur wegen dir eskaliert es hier, wo ich mir sage, ja, das haust du jetzt raus, damit jeder mitkriegt. Und dann
würde ich gerne sehen, wie es ohne mich
die Aggression
ist.
Höher wird. Also es wird auch viel ausgetestet und wie weit kann man gehen. Dann kommt der Trainer noch und brüllt was rein, wo ich sage, eigentlich der sollte doch beruhigen und Anweisungen geben. Aber selbst da wird teilweise reingebrüllt, hauen um oder sowas. Das ist halt schon...
Dich soll die umhauen.
Nee, Zweikampf oder sowas.
Ja, okay.
Oder wenn außen einer im Sprint vorbei rennt, dann heißt es schon mal, hauen um oder so. Ja, also das ist dieses, es ist allgemein aggressiver oder allgemein emotionaler geworden, vielleicht kann man es so sagen. Ja,
ja, ich stelle einfach die Behauptung auf, dass da viel ausgetragen wird, was eigentlich
da nicht hingehört.
Da gar nicht hingehört oder gar nicht den Ursprung hat.
Ich sage ja ehrlich, das ist auch mit ein Grund, warum es gut war, dass ich beim Schiri-Lehrgang abgehauen bin.
Hm.
Weil, ich bin sonst, das kann Tobi hoffentlich bezeugen, ein recht ruhiger Charakter. Und es dauert auch lange, bis man mich reizen kann oder bis diese Grenze erreicht ist. Aber in solchen Situationen, also das wäre überhaupt nicht mein Ding gewesen. Also größten Respekt schon mal vorab, bevor ich am Ende vielleicht nochmal dazu was sage, aber schon mal, weil das war genau das Ding, das hätte ich nicht gekonnt. Ja, wenn wir dann, also vielleicht müssen wir bald mal den Bogen dahin kriegen, weil da auch ein paar Zuschauerfragen dazu kommen, aber weißt du, wenn es dann darum geht, dass so blöd es klingt, so ein bisschen Beleidigung von Fans, okay, das kann man irgendwie auch an sich abprallen lassen, aber wenn es dann zu viel wird oder auch jetzt, ist vielleicht bei dir noch nicht passiert, aber gibt es ja auch genug Geschichten, wo dann, dass dann die Schiedsrichter bedroht werden, gibt's ja untereinander bei den Spielern ja auch,
ja.
Aber sorry, ich wäre so ein Schiedsrichter gewesen, wenn man mich bedroht und sagt, keine Ahnung, wir fangen dich dann nach dem Spiel ab, sage ich jetzt mal als Beispiel, sage ich, das ist kein Problem. Also dann wäre das so gelaufen wie manchmal unter den Spielern so. Weißt du, wo dann irgendwie 50 Mann von der und 50 Mann von der Mannschaft warten. Das wäre dann bei mir als Schiedsrichter so gewesen. Ich hätte dann Begleitung dabei gehabt,
die sich
um die Fans kümmert, die mich beleidigen.
Du hast, ein guter Gedanke, es geht eher in eine andere Richtung, was ich noch für Möglichkeit habe. Also es gibt, ist noch nicht lang, das Stoppkonzept nennt sich das. Also da kannst du wirklich sagen, wenn du merkst, das Spiel pusht sich hoch und Spieler werden vielleicht aggressiver, dann kannst du sagen, so, wir haben zweimal die Möglichkeit, Stoppkonzept, jeder 5 Minuten in seinen Strafraum, die eine Mannschaft da, andere Mannschaft da.
So eine Art Auszeit dann.
Genau, das kannst du machen. Kannst du nur zweimal machen. Also musst du so ein bisschen auch als Schiedsrichter das Gespür haben.
Wann? Setzt du das ein, ja.
Und wenn danach natürlich was passiert, ist Ende. Also ein drittes Mal geht nicht. Aber da hast du zumindest die Möglichkeit, so ein bisschen die Spieler runterzukühlen. Das hatte ich ein, zwei Mal. Das war okay, hat dann geholfen, ja.
Wir sind immer bei dem Thema Spieler.
Ja.
Ich finde ja, das, was drumherum passiert, noch ein bisschen problematischer. Und ich glaube, das, ich muss auch dazu sagen, in so einer, ich versuche das immer so ein bisschen aufs Basketball. Mhm. Und wenn man in der, jetzt nicht bei den Skyliners hier in der Ballsporthalle spielt, sondern halt in einer kleinen Halle, kriegst du ja als Spieler auch viel mehr mit, was auf der, ich meine, da war nicht, bei uns war nie viel Platz für Zuschauer. Also da gab es eine kleine Tribüne oder meistens also eigentlich Bank. Nur so Schulbänke. Das heißt, das ist viel unmittelbarer. Ich sag mal so, ich glaube, wahrscheinlich in einem bisschen größeren Stadion kriegst du als Schiri
Gesänge mit.
Ja, klar, wenn die alle singen, Schiri,
du musst,
wenn
im
Auto steht, okay, das ist was anderes, aber prinzipiell kriegst du den Einzelnen, der von der Seite mal was reinruft, ja nicht mit, weil der so weit weg ist, das hörst du wahrscheinlich gar nicht. Das war halt so ein bisschen in so einer kleinen Basketball schon anders, da hast du gefühlt jeden gehört. Weißt du, so der was reinruft. Aber das fand ich selbst, das war auch, glaube ich, so ein Grund, warum ich gesagt habe, das will ich nicht. Ich will nicht der Mensch sein, der da in der Mitte steht, und weil ich Entscheidungen treffe, so wie ich sie treffen möchte und eben auch wie die Regeln sind. Und
du willst auch nicht jede Entscheidung diskutieren müssen.
Ne? Nee, gar nicht.
Also, was wir am Anfang hatten, war, dass du das dem Spieler kurz erklärst. Und damit
genau,
wenn
es jetzt diese irgendwie wirklich für ihn nicht zu verstehen ist. Also ich merke das ja auch, so, wenn er komisch guckt oder denkt, ah, was war das jetzt, warum hat er jetzt gepfiffen, dann sage ich kurz so und so, das war
genau
die Situation.
Aber deswegen, da hast du so einen überambitionierten Typ auf der Bank sitzen, der nix, der da einfach angereist ist, so als Fan, und dich quasi die ganze Zeit voll labern kann, weil du hörst den, das ist in der Halle. Also du kannst dem nicht ausweichen. Außer ihn in der Halle verweisen, das kannst du machen. Und das wäre bei mir direkt beim ersten Mal jedes Mal passiert. Dann hätten wir irgendwann keine Zuschauer mehr gehabt. Halle leer, genau. Aber weißt du so, das ist halt, ich glaube, das ist natürlich in einem bisschen größeren Stadion, kommt das ja nicht alles.
Ja,
außer ja, aber gut, jetzt überlegen, was du sagst, sorry, wenn ich wieder reinkriege.
Ja, mach mal rein.
Aber wenn du zum Beispiel jetzt ein Jugendspiel pfeifst, dann das ist ja alles direkt nah dran. Oder wenn du jetzt A-Klasse pfeifst. Oder,
das meine ich ja. Dieses kleinere.
Das ist ja
so,
kein Stadion. Ne? Du hörst da, außerdem machen die alles, damit du es hörst.
Im Stadion auf jeden Fall, ja. Nee,
Nein.
Ja, auch da. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich war ja auch zwei, dreimal bei dir, also nicht
ja,
bei,
wo die gegnerischen
bei dir selber auch
gemacht haben.
Ja, nein, bei dir Spiele von dir auch, aber ich habe mir auch schon zwei oder drei Spiele vom kleinen an großen angeguckt, und boah, manchmal, wenn du dann so überambitionierte Eltern daneben stehen hast, und auch da gibt's ja schon dann, dass der eine dann schreit, hauen um oder treten um, wo ich mir denke, Junge, die sind 10, bist du bescheuert, weißt du, so das, und das wird da würde ich sogar als Schiri anhalten müssen, wenn ich das höre, obwohl es nichts mit dem Spiel zu tun hat, und sagen müssen, was ist denn mit dir? So.
Genau, das ist auch so, dass das kannst du dann vielleicht mal in der Halbzeit ansprechen oder so, oder stell da mal jemand hin, der da beruhigt oder so, also ja, da ja, hast du schon Möglichkeiten, oder ich sag mal, bei mir ist ja so, ich bin ja immer oder soll immer eine Dreiviertelstunde vorm Spiel, vorm Anpfiff da sein. Und da kannst du schon mal gucken, ist ein Vorspiel, wo vielleicht dann die Spieler nach dem Spiel noch am Rand stehen und vielleicht zugucke bei mir dann. Ist es ein großer Sportplatz, ist es eher klein, kompakt, da ist es dann auch vielleicht, staut sich schneller. Und so kannst du da schon so ein paar Dinge ableiten, wo du dann auch reagieren kannst. Also das ist auch, oder ist Kunstrasen oder ist es Rasen, wo es dann vielleicht ein bisschen mehr gerutscht und dies und das wird. Das sind aber auch Erfahrungswerte, aber da kannst du schon mal so ein bisschen abchecken, wie könnte es heute laufen oder was sind Punkte. Weil bei manchen zum Beispiel sind Banken auf einer Seite, das finde ich dann auch immer kritisch, weil dann eine strittige Situation und der schreit dann aus 2 Meter rüber, sei doch ruhig oder sowas. Also deswegen bin ich immer froh, wenn eine Bank auf der rechten Seite ist und die andere gegenüber auf der anderen Seite.
Spielerbank.
Oder Zuschauer. Spieler Auswechselbank, genau, ja. Sowas.
Genau, also sind auch auf so der gleichen Seite?
Ich kenne auch nur auf dem gleichen Platz. Ja, ich kenne gar keine. Also, ich fällt jetzt keiner ein. Aber ich verstehe es vollkommen.
Ja, 100% verstehe ich, aber ich habe das irgendwie immer noch so auf einer Seite gesehen.
Konfliktpotenzial, aber selbst, ja gut, wenn du im Fernsehen guckst, auf jeden Fall, weil du musst ja beide im Fernsehen sehen. Also, ne, dann kannst du ja nicht auf der anderen Seite, weil du siehst ja das Spiel eigentlich immer nur von einer Seite, sonst kommst du ja durcheinander.
Ja, klar, das macht so Sinn.
Aber wir haben jetzt so viele detaillierte Fragen gehabt, vielleicht wollen wir zu den Fragen von den...
Ja, dann kommen wir nämlich auch ein bisschen auf das Thema, was wir sowieso besprechen wollten. Auch ein bisschen. Wir müssen schon auch ein bisschen über diese ganze Fankultur, aber über dieses...
Thematik,
genau.
Ja, ich sag's dir, ich habe heute tatsächlich auch Fragen.
Willst du anfangen, soll ich? Dann fang du an.
Ich fange einfach mal an, weil ich habe hier...
Noch aber
mal
sind das Fragen, die man kurz beantworten kann?
Kommt ja
hau raus.
Markus drauf.
War Spaß.
Ja.
Nee, also ich habe natürlich die Gelegenheit genutzt und habe nochmal in meinem Verein, beim VfR Bockenheim, den neu gewählten...
Hast du Fragen gesammelt?
Ich habe ihn sogar nochmal angeschrieben, den neu gewählten ersten Vorsitzenden Norman angeschrieben, und der hat mir tatsächlich ein paar Fragen gestellt. Und hallo Norm, liebe Grüße gehen raus an meinen Präsidenten jetzt. Danke an Uwe, den du abgelöst hast.
Die haben die zwei Wochen zusammengetragen, die Fragen wahrscheinlich.
Nee, aber ich finde, die Fragen spiegeln so ein bisschen den Charakter wieder unseres Vereins. Und,
ich bin sehr gespannt. Dann bin ich so echt gespannt.
Also, es sind ein paar geworden. Ich versuche die jetzt zusammen ein bisschen zusammenzufassen, aber fangen wir mit der ersten an. Ich finde schon gut. Was macht denn ein Verein aus Schiedsrichtersicht zu einem guten Gastgeberverein?
Also was ich natürlich toll finde, das hatte ich bis jetzt einige Male, wenn natürlich in der Schiedsrichterkabine so ein bisschen eine Banane liegt, vielleicht zwei, drei Getränke und sowas. Also einfach, dass du siehst, es ist eine Wertschätzung, ohne dass du jetzt einen Pfiff gemacht hast. Also so ein bisschen diese Vorschusslorbeeren. Da freue ich mich natürlich toll. Und meistens, wenn es so ist, ist dann auch die Kabine schön, wo du dann einfach auch schön dich wohlfühlst und duschst dann gern und so. Also das ist dann so ein Gesamtgefühl, wo dann einfach ich mich als Schiedsrichter freue.
Und so ein kleines schwarzes unscheinbares Täschchen in der Ecke.
Genau, da ist die Grenze. Nee, aber
also ich bin schon froh, wenn es so ein Häuschen gibt, wo es, weil ich trinke vor dem Spiel immer mal gern so ein Kaffee, also so wie so ein Bütchen. Das ist auch was Schönes, da freue ich mich auch, ja.
So, und der Gegensatz ist, naja, welche Fehler machen denn Vereine im Umgang mit Schiedsrichter am häufigsten? Also ich glaube, da geht es tatsächlich noch so nicht ums Spiel an sich, sondern...
Ja, vielleicht, dass man noch ein bisschen mehr im Vorfeld informiert vielleicht, was weiß ich. Es könnte Unterbrechungen geben, weil der Ball immer mal in der Reihen fliegt. Jetzt nur mal als Beispiel. Das hatte ich jetzt, wo ich da mein Mainz-Gefühl habe. Da war das sehr nah dran. Und so einfach, dass der Schiedsrichter, klar, er muss auch sagen, was habt ihr für Trikots und dies und das. Die Fragen sind auch obligatorisch, aber halt auch, dass der Schiedsrichter irgendwie gut informiert wird und oder wir haben extra einen Parkplatz für Sie, fahren Sie um die Ecke oder so. Also so diese Dinge.
Okay. Jetzt sind wir wieder bei dem Respekt. So, welche Rolle spielen für dich jetzt Trainer und die Verantwortlichen des Vereins im Sinne des Respekts gegenüber Schiedsrichtern? Welche Rolle spielen Trainer und Verantwortliche dabei, den Respekt gegenüber Schiedsrichtern vorzuleben? Das hatten wir eben so ein bisschen.
Ja, das haben wir schon so ein bisschen angerissen. Ja. Also eigentlich so in diesem Sinne, dass einfach Trainer wirklich sich beschränken auf Motivation, auf Strategie und halt weniger dann irgendwo gegen jemand arbeiten. Mhm. Das ist dann schade. Ja.
Jetzt hatte ich nochmal eine technische Frage, aber weil es werden ja immer mehr Spiele mit Kameras auch aufgenommen.
Ja.
Hat die Aufzeichnung von Spielen mit einer VO-Cam Einfluss auf die Arbeit oder das Verhalten von Schiedsrichtern? Also es geht natürlich speziell für dich, aber...
Ja, hatte ich jetzt auch. Ich habe in Neu-Isenburg gepfiffen. Das ist zum Beispiel auch das, was jetzt zu der Frage vorher passt. Einfach, da wurde ich informiert. Wir zeichnen das Spiel auf zu Trainingszwecken und dann habe ich gesagt, gut, danke für die Info, in Ordnung und weiß ich Bescheid.
Okay, dass man einfach, genau, dass bei dir jetzt einfach nur, das macht auf gar keinen Einfluss, nicht, dass die dann sagen, hier gibt es dann mehr Diskussionen nach dem Spiel oder Verständnis für die, oder ist es für dich dann gar nichts?
Also für mich ist es jetzt nicht so schwerwiegend. Andere, klar, du hast natürlich dann in einer Situation mal, hatte ich mal, dass es hieß, guckst da auf der Kamera, ist es anders, aber
ja, gut, das ist ja,
das ist dann einfach so entschieden, ja, und es geht weiter.
Also okay, das ist auch so ein bisschen so eine Frage der Persönlichkeit und des Selbstbewusstseins beziehungsweise dieser mentalen Stärke, absolut, was du gesagt hast.
Im Zweifel sagt man einfach, das mache ich immer, dass ich sage, das war jetzt meine Wahrnehmung und so habe ich entschieden und deswegen machen wir jetzt so weiter. Also dass du es halt auch so ein bisschen vielleicht mit 2-3 Worten untermauerst und dann ist es okay.
So, dann komme ich zur letzten, sehr eigennützigen Frage. Wenn du dem VfR Bockenheim 3 konkrete Tipps geben könntest, um Schiedsrichter bestmöglich zu unterstützen, welche wären das?
Gilt ja vielleicht nicht nur für den VfR Bockenheim, oder?
Ich aber stelle die Fragen.
Okay, sorry. Entschuldigung.
Es geht ja natürlich für alle.
Also einfach herzlich willkommen heißen. Das ist eigentlich das A und O. Und was halt immer gut ist und nicht immer der Fall ist, dass du halt wirklich auch einen Ansprechpartner hast. Also ich habe es zum Beispiel schon erlebt, vor dem Spiel hatte ich einen, nach dem Spiel hatte ich ihn nicht mehr. Also der war dann weg oder war sauer oder was auch immer. Kann dir jetzt gar nicht mehr sagen, warum. Aber ja, der war dann einfach nicht mehr da und dann hieß es, holen Sie sich das Geld am Häuschen. Also das ist halt dann schade. Schöner ist natürlich, wenn du immer einen Ansprechpartner hast, egal worum es geht. Also wie so ein Schiedsrichterbetreuer. Das wäre natürlich top.
Also dass man praktisch einen guten Rahmen schafft, einfach willkommen heißt, man vorher informiert, wie du gesagt hast, dass man ein anständiges Umfeld hat, wo man sich umziehen kann, beziehungsweise sich aufhalten kann und dass man immer jemand hat, der praktisch auch vielleicht mal von sich selber sagt, hier ist der Schlüssel oder hier ist das Geld, dass man auf den Schiedsrichter zugeht, dass man sich nicht selber so...
Genau, dass es halt nicht so ein Durchschlingern ist durch der...
Genau, dass du dich auf deine Arbeit konzentrieren kannst.
Genau, sozusagen. Genau. Ja. Das ist dann das Optimale. Ja.
Vielen Dank, dann
gib's ab, oder?
Die Fragen geklärt.
Ja, noch nicht alle.
Meine.
Entschuldigung. Ich muss dazu sagen, es gab so ein paar, ich nenne es jetzt einfach mal einfache Fragen, die wir im Gespräch jetzt davor schon geklärt haben. Deswegen hoffe ich, dass die Menschen, die mir geschrieben haben, das nachsehen, weil die haben wir schon gestellt. Die muss ich jetzt nicht im Einzelnen nochmal vorlesen. Aber wir haben noch eine schöne Frage und zwar, was war denn der coolste Spruch, der dir während eines Spiels von einem Spieler gedrückt wurde? Ich glaube, mit cool ist gemeint nett, würde ich jetzt mal sagen.
Oder cool.
Oder cool.
Das ist halt die Frage. Also was mich ja immer freut, das hatte ich jetzt mal im eigenen Kreis, da hat dann der Trainer von einer Mannschaft, wie ich kam, hat dann gesagt, ach, als ich gesehen habe, dass du pfeifst, habe ich mich gefreut. Und das war wirklich schön, weil das ist, auch wie ich eben schon gesagt habe, das ist Wertschätzung, das ist einfach... Du bist gut, also schon das durch die Blume zu sagen oder ich mag deine Spielleitung und so. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. Also da läuft man dann vielleicht auch nochmal einen Meter extra, sag ich mal, im Spiel dann. Mhm.
Ich frage jetzt, das frage ich tatsächlich selber, weil es aber an die Frage anknüpft. Was war denn der blödeste Spruch?
Boah.
Oder einer der blödesten?
Ja, einer der blödesten Sprüche war mal, ich weiß gerade, ob ich es vorhin schon mal gesagt hatte, mit dem, ja, wegen dir eskaliert hier alles. Oder du bist einer der Schiedsrichter oder Schiedsrichter, die so sind, bei denen eskalieren die Spiele immer. Also der wollte mich einfach da so ein bisschen aus der Reserve locken.
Nett.
Und... Da musst du halt auch cool bleiben. Also du dürfst nie irgendwie zurückschreien oder sowas. Das ist blöd. Also immer nur sagen, ja.
Danke.
Ja, oder es ist ihre Wahrnehmung. Ich sehe es anders. Wir machen
das, finde ich stark. Das
ist also krass. Ja, super. Da halt gute Worte zu finden.
Ich finde das halt tatsächlich noch, also klar kannst du alle möglichen Beleidigungen in den Kopf schmeißen, aber wenn du sowas sagst, auch noch, dass die anderen das hören, dann beeinflusst du die Menschen, die draußen sind, und damit lässt du das mit dieser Aussage eigentlich erst kokeln und damit lässt du es nämlich eskalieren.
Ja.
Und das ist so, wenn man dann sagt, so hier hast du es nicht gesehen oder sowas, wenn man dann sowas sagt, dann ist es so eine Wahrnehmungssache, aber das ist ja aktiv die Leute anzünden, dass es eskaliert. Und das ist halt, das ist krass.
Ja.
Also,
ja, aber deswegen ist die Reaktion ja umso geiler, ja, zu sagen, das ist deine Wahrnehmung. Oder ihr, Entschuldigung, das ist ihre Wahrnehmung.
Ja, genau. Das ist sehr gut, stark. Das gab natürlich,
aber das
dann
kann
trotzdem
noch saurer machen eigentlich.
Dann ja, es gab natürlich dann trotzdem Gelb. Ja. Also durchgehen lassen darf man es dann
nicht. Ja.
Oder wenn einer dich aus übers halbe Feld anschreit, Trainer oder so, dann ist es auch immer gelb. Weil das hat eine Außenwirkung, wie du es auch gerade gesagt hast. Und wenn du da nicht reagierst, dann heißt es auch, der hat halt kein Rückgrat, dass das der ist, den kannst du vergessen. Also ja.
Hat. Wir haben, und es gibt eine kleine Überraschung. Und zwar hat sich unser Barbesitzer Siggi.
Oh.
Ich sag ehrlich, ich glaube, er wollte sich es nicht nehmen lassen bei dem Thema, also gerade bei Fußball und Schiedsrichter. Tobi schüttelt schon oder hat Angst schon. Die Frage ist richtig super. Also die ist wirklich. Die
sind immer super.
Ne? Nein, die ist wirklich ganz entspannt. Aber ich glaube, er wollte sich das nicht nehmen lassen zu dem Thema. Also oder allgemein. Ne, Siggi ist ja auch ein großer Fußballfan.
Ja.
Aber was war sein Heimverein? Ich glaube, der SG Büdesheim oder so.
Rödelheim, oder?
Ja, auch. Rödelheim auch da später, glaube ich. Ich spiele sie mal vor. Und,
ja, gerne.
Tobi?
Ja. Wird natürlich in bester Qualität im Nachhinein eingefügt.
Genau.
Gute Tobi und Stevie, das Siggi hier, gell? Hier, was ich sagen wollte, ihr habt doch da den Schiedsrichter heute am Stammtisch, gell? Finde ich total interessant hier, weil ist ja bald jetzt die WM, ne? Die geht ja da los und die Schiedsrichter stehen ja da auch immer im Mittelpunkt und so, gell? Da hat er bestimmt ein paar wilde Geschichten erlebt hier, der Schiri. Hier, was du denen mal fragen könntest hier, weil ist ja auch immer so mit gelbe Karte und rote Karte. Was war denn so die absurdeste rote Karte, die er zeigen musste? Ich weiß nicht, ob jemand die Hose runtergelassen hat oder da, keine Ahnung, zu viel Nippelpiercings hatte auf dem Platz oder so. Vielleicht kannst du das denen mal fragen. Also, der Siggi.
Ging doch, oder?
Ja. So wie bei den Nippelpiercings habe ich
das gesehen. Manchmal weiß ich nicht, wo er es herholt. Aber gut.
Ja, aber warum rot dafür? Ich meine, Waffen.
Ja, also was bei Rot ist es eigentlich selten, dass es jetzt irgendwie blöd ist. Ich hatte mal eine Situation, werde ich auch nie vergessen, bei uns im Kreis Wiesbaden, bei der Freie Turner habe ich gepfiffen. Und da stand es 9-1, also Spiel gelaufen und ein Spieler der Mannschaft, die zurückgelegen hat, aus heiterem Himmel einen Schlag mit dem Ellenbogen oberhalb, sei mal, von der Schulter, also so fast Halsbereich, wo ich dann auch rot geben musste in der 89. aber beim Stand von 1-9. Also wo ich mir dann auch sage, wie kann jemand so emotional sein bei so einem Spielstand? Wahrscheinlich Frust. Und
ich muss kurz fragen, sorry, also, aber war das ein Spieler, der...
Der Mannschaft, die verloren hat. Also deswegen vermute ich, dass es aus Frust war. Aber
ich wollte gerade sagen, klar.
Aber eigentlich, ich als ruhiger Mensch, sag ich mal, ich würde mich da gar nicht mehr so aufregen bei so einem Spielstand.
Ja,
also das
ja,
ist, genau. Und ansonsten so absurde, das ist eher mit Gelb-Rot. Also einer zieht das Trikot aus und tritt gegen die Eckfahne. Sind ja zwei Vergehen. Zwei
aus Freude quasi, oder? Oder aus Wut?
Wahrscheinlich bei ihm aus Freude, aber ja, ich muss es.
Schießt.
Genau, aber ich muss es, ja, muss es ja als Unsportlichkeit ahnden. Weil man tritt ja nicht gegen die Fahne. Oder Trikot ausziehen ist immer gelb.
Das habe ich nie verstanden.
Genau. Oder wenn einer jetzt an den Zaun klettert und mit den Fans feiert, ist auch
ja
übertriebener Jubel, sagt man so in der Regel. Und da kannst du dann...
Also ich kenne das, aber ich... Das, ich
ja. Also ich weiß noch, ich kann jetzt kein Ja sagen, aber weil früher war das nicht so. Da konntest du das Trikot ausziehen, das keine gelbe Karte für mich. Irgendwann wurde das eingeführt.
Ja.
Und dann als Unsch... Also übertriebener Jubel beziehungsweise respektlos dem Gegner gegenüber oder was auch immer, wenn du zu genau. viel feierst.
Und da hast du natürlich dann mal eine gelb-rote Karte, wo du denkst, das
ist eine geile Kombination. Das
weiß ja. aber auch jeder.
Ja, also aber das ist eine geile Kombi,
die dass der erst, meistens in Kauf.
Und der kriegt da ist es erst halt gelb so, wegen ne? Trikot ausziehen, dann ist er noch so blöd, ein Tritt gegen die Edfahne ist halt raus. Genau. Danke. Hat gerade ein Tor geschossen, freut sich.
Ja. Adios. Ja. Oder jemand hat gelb, macht dann irgendwie Zeitspiel. Also er weiß, er hat gelb, dann kommt der Ball und er wirft ihn erstmal einfach aus Reflex Richtung Tribüne oder Trainerbank. Da muss ich ja auch ahnden, weil es ist ja aber für mich dann ich, Zeitspiel.
Aber das würde ich, also ja. jetzt mal wirklich, das, ich muss jetzt hier, was ich muss, ich habe automatisch die Rolle des Nichtwissenden. Aber ich finde, absichtlich den Ball zum Beispiel irgendwie, das hat ja schon auch wieder mit vielleicht ein bisschen das Spielverzögern so Geschichten zu tun. Aber ich finde, genau. ich bin jetzt, ja. ich mache es jetzt mal ganz trocken, wenn das Trikot ausziehen, bei der Eckfahne verstehe ich es auch noch, die gehört nicht dir, tritt da nicht dagegen bitte. Alles cool. Aber Trikot ausziehen, ich sag dir ehrlich, ich würde auch den Rückwärtssalto sofort mit Gelb anden. Reicht auch bei euch mit den Saltos. Einfach so.
Das bist du ja jetzt.
Deswegen
ja,
okay. bin ich kein Schwierig zum
Glück. Wie ist das mit Salto? Ist das auch Gelb? Oder?
Nee. Und jetzt kommen
woher weißt du das?
Ich habe noch nie einen gesehen, der
einen Rückwärtssalto kriegt. Ja klar, weil bei dem Spiel, wo du zugeguckt hast, machen
wir
das auch.
Nee, aber dann ist doch, ich meine, wenn wir sind doch jetzt hier beim, wie hast du gesagt, übertriebener
Jubel.
Übertriebener
ja.
Jubel.
Ja.
Sorry, wo ist denn die Grenze zwischen Trikot ausziehen und Rückwärtssalto machen? Das kostet auch Zeit. Der rennt da rum, macht 18 Saltos hintereinander, freut sich und dann würde ich auch sagen, Junge, ist okay jetzt. Das T-Shirt ausziehen, wieder anziehen, geht schneller. Und dann kann es weitergehen.
Ja, aber da hast du halt wirklich in der Regel mal schwarz und weiß. Also das ist okay, das ist nicht okay.
Mhm.
Ist dann die Frage, ob man das so will. Weil bei vielen sagt man ja, ach, es wäre schön, wenn er ermessen hätte. Bei vielen sagt man dann aber auch, also bei Handspiel braucht man eine klare Regel.
Ja.
Sonst funktioniert es nicht.
Natürlich.
Da ist halt die Frage, wo macht man was oder wo verändert man was.
Ja, das meine ich gar nicht.
Das ist so glaube beim Handspiel ist Katastrophe.
Ja, aber ich denke manchmal so dieses, ich habe das nochmal, wir haben ja auch in unserer WG-Zeit und ich gesagt, ich weiß nicht, gab es da diese Regel schon mit Trikot ausziehen, ist nicht okay? Oder gibt es Gelb dafür? Ich glaube noch nicht. Oder Moment, wir haben ja einen
Schiedsrichter ja, nee, hier. Ich glaub, wo
wie,
ich
ist, wie alt ist denn die Regel?
Das noch nicht, das kann ich dir jetzt sagen.
Ungefähr.
Weil das wird ja erst immer in der FIFA irgendwo in so einem Council beschlossen
ja.
und dann geht's DFB und dann geht's Hessische Champagner. Fußballverband.
Genau, beim Champagner.
Also manchmal hast du
dauert einen Moment.
Verzögerung. Ja.
Genau, aber
oder jetzt wie mit dem,
ja?
mit dem 10-Minuten-Strafe. Wir hatten ja ein Projekt 10-Minuten-Strafe.
Mhm.
Die letzten 2 Jahre. Und jetzt haben sie es aber vor dieser Saison, hatten sie es wieder eingestampft. Haben sie gesagt, nee, wird nicht fortgeführt. Gelb-Rot gibt es wieder. Also es ist halt auch immer die Frage, wie weit kannst du was zurückschrauben?
Mhm.
Oder wie weit jetzt mit dem VAR, dass du wirklich sagst, das wird durchgebollert bis unendlich wahrscheinlich erstmal.
Mhm. Okay. An der Stelle nochmal ganz kurz vielen Dank übrigens immer an die ganzen Einsendungen, die kommen. Also wir werden das natürlich auch fleißig weiter, auch pünktlich weiter versuchen, Aufrufe zu starten, um den Gästen, die hier bei uns sind, Fragen zu stellen. Aber auch da möchte ich nochmal sagen, ich sehe immer ganz viele Leute, weil ich sehe das, die diese Storys gucken, aber keine Fragen stellen. Es hilft uns. Stellt ruhig Fragen, traut euch. Seid nicht zu faul, seid nicht zu scheu, tippt da was rein. Ihr könnt es uns ja auch quasi namentlos schicken, indem ihr es einfach uns als Nachricht schickt. Ihr müsst es nicht öffentlich machen. Aber das hilft uns wirklich. Plus, das muss man leider heutzutage dazu sagen, es fördert ja auch diesen Algorithmus und so weiter und so fort, umso mehr kommentiert wird, umso mehr passiert. Deswegen danke, aber es könnte noch mehr werden. So als kleinen Aufruf nach draußen. Aber ich habe noch eine abschließende Frage bei der Fragerunde.
Ja.
Und ich glaube, damit schaffen wir nochmal eine Überleitung. Das haben wir uns ja vorgenommen. Ich stelle die Frage immer ganz gern, kann man davon leben? Also machst du das beruflich, wäre die in Klammern gesetzte Frage. Ja,
nee, also das, ich mache es zwar schon 30 Jahre, aber ja. Ja, dadurch, dass ich halt allein pfeife und jetzt nicht irgendwie den Sprung übers Gespann nach oben geschafft habe, Ja, sind das pro Spiel, wenn ich KOL pfeife, sind es 50 Euro. Wurde jetzt vor der Saison erhöht. Mhm. A-Liga, B-Liga 40 Euro und Jugend, A-Junioren zum Beispiel dann 30 Euro. Also es ist ein schönes Zubrot. Ich sage immer, es ist das Kantinengeld für die Woche.
Ja.
Aber wenn du es, sag ich mal, nicht aus Leidenschaft machst, ja, dann machst du es auch nicht so lang.
Aber man könnte davon leben, ne? Gibt's schon. Also du sagst ja, wir haben ja auch von Aufstieg haben wir gesprochen.
Ja.
Das heißt, wenn man ambitioniert, ja. Oder wenn, ja, sag Tobi, sorry, nee, gefällt.
Ja, also als Bundesliga-Schiedsrichter zum Beispiel, da hast du, soweit ich weiß, ein Grundgehalt und kriegst dann halt pro Einsatz. Also deswegen ist für die auch das Ziel, möglichst viele Spiele zu kriegen, wo wir vielleicht dann sagen, ach komm, ich kann die Woche jetzt nicht, ich pfeife dann halt nächsten Samstag erst wieder.
Und es beschränkt sich ja jetzt leider dann halt auch auf die Wochenenden tatsächlich, ne? Also ich meine, klar, es gibt das ein oder andere Spiel unter der Woche, aber in der Mehrheit sind die schon...
Ja, das meiste ist Samstag, Sonntag, da hast du die Senioren in der Kreise und Samstag ist viel Frauen, viel Junioren. Ja, wenn du mittwochs mal ein Pokalspiel hast oder irgend sowas, aber das meiste wird wahrscheinlich Samstag, Sonntag sein, ja.
Sind dann im Schnitt 8, wenn du beide Tage pfeifst. Ja.
Ja.
Tobi, du wolltest...
Nee, ich hatte nur gerade überlegt, weil ich meine, erstens ist das, sind wir wieder bei dem Punkt, für das, was du machst und was du aushältst, ein Witz eigentlich. Aber auf der anderen Seite, es ist halt immer so ein Ding, weil du hast ja dann auch die Vereine, die haben vielleicht auch nicht so viel Kohle. Das ist halt, du musst ja. Aber das ist eigentlich für den Aufwand in den Bereichen, finde ich es immer ein bisschen schwierig, aber ich habe da jetzt auch keine Lösung für. Und dann habe ich doch auch nochmal eine Frage, weil ich habe jetzt hier, ich weiß, nehmen wir Dr. Markus Merk, ne, der war nebenher noch Zahnarzt, weil das waren gar keine Profi-Schiedsrichter und das waren die größten, besten Schiedsrichter, die es in Deutschland so gab, in einer gewissen, jeder hat da so seine Meinung, aber ich meine, das war so mit der bekannteste, der mir hängen geblieben ist, weil immer gesagt wurde, der ist ja noch Zahnarzt. Und das war doch der, oder?
Genau, der Kaislaudern, glaube ich,
ja, genau.
War der richtig.
So, und die haben, also das heißt, das waren also auf der höchsten deutschen Spielklasse ja auch keine Profi-Schiedsrichter, sondern die haben das eigentlich auch wenn sie besser entlohnt wurden, aber auch nebenher gemacht. Ne?
Ja, für mich war immer so der, das heißt Vorbild, aber so den, wo ich halt öfters gesehen habe, Walter Lutz Wagner. Der war erst Lehrwart für die hessischen Schiedsrichter, war ich immer mal in Grünberg so auf einer Schulung und dann ist er ja auch zum DFB Lehrwart und Bundesliga-Schiedsrichter. Also das war immer so einer, wo ich auch gesagt habe, der kann auch viel mit Reden machen, weil das ist so ein bisschen, du merkst dann auch den Slang und du merkst, ja, es ist halt, du musst nicht nur da geht's lang und Ruhe, sondern du kannst auch viel so zwischenmenschlich. Ne? Und das war dahingehend dann so. Und deswegen habe ich zum Beispiel dann auch mal eine Ausbildung im Bereich Kommunikation gemacht, weil ich gesagt habe, Basics hat man, aber wie kann man da gut umgehen, dass es auch für mich dann vielleicht ein leichteres Spiel wird.
Und das, du hast die Ausbildung gemacht, klar aus Interesse, aber auch um das zu nutzen.
Es hat auch da dazu gepasst, genau. Also einfach natürlich für mich privat ist immer nicht schlecht, wenn man gut kommunizieren kann.
Ja.
Aber ich sag mal, durch den Fußball war da auch ein konkretes Beispiel, wo ich gesagt habe, da hilft es mir auf jeden Fall.
Aber du machst auch mehr damit?
Ja, ich mache auch mehr damit. Also
mittlerweile?
Mittlerweile, genau, ja. Weil mir das auch, sag ich mal, auf anderer Ebene Spaß macht. Vieles ergibt sich ja dann so, wo du dann denkst, ach ja, ich habe jetzt das, ah ja, da könnte es weitergehen, ach, das wäre eine Idee. Genau, deswegen gebe ich mittlerweile auch Workshops und natürlich auch Coachings im Bereich Kommunikation, Konfliktmanagement. Und bin da auch schon auf Vereine zugegangen, so aus dem Kreis Wiesbaden, habe gesagt, biete ich euch an, wenn ihr möchtet. Kann man da mal einen Tag machen zusammen. Und weil es mir einfach Freude macht.
Aber was beinhaltet so ein Lehrgang, hast du gesagt?
Ist es, also man kann es als Workshop machen, Workshop? Das mache ich momentan. Man kann natürlich auch dann wirklich sagen, gezielt, ich mache jetzt ein Coaching mit einem Verein oder mit einem Spieler, der vielleicht aufgefallen ist.
Negativ aufgefallen dann.
Negativ, oder? Leider, okay. Ja, meistens.
Weil der von der Skiprüfung abgehauen ist.
Ja. Genau, und da kann man halt vieles tun, dass man sagt, okay, bevor ich mich aufrege, atme ich erstmal tief durch zum Beispiel. Oder geh mal einen Schritt raus aus der Situation.
Mhm.
Also da gibt es viele Tools, wo man ja gut an sich arbeiten kann.
Und das heißt aber, du machst das dann auch eher oder lieber für tatsächlich jetzt auch wieder, um beim Fußball zu bleiben, ja. für in dem Bereich? Oder?
Also grundsätzlich, diese Workshops sind allgemeiner. Mhm. Also das biete ich wirklich für jeden an, mhm. wo es sagt, ach, ich will vielleicht einfach meine Kommunikation verbessern.
Mhm.
Diese Coachings, wo ich sage, da geht es dann in die Tiefe, das ist dann wirklich für Gruppen, die das gern hätten, für Personen, die das gern hätten. Also wirklich, wo die sagen, nein, ich will konkret, was weiß ich, ich drehe morgen vor 500 Leuten auf, kannst du mich da speziell coachen, dass ich da zum Beispiel nicht so viel Lampenfieber habe, dass ich nicht ins Stottern komme, dass ich vielleicht keinen roten Kopf kriege. Also da gibt es halt auch Tools, wo man da wirklich jemand so ein bisschen coachen kann, dass er da
gut durchkommt.
Gut durchkommt.
Aber das ist dann, ja. Genau, ich meinte nur, dass du nimmst jetzt nicht da den Schwerpunkt Fußball. Das heißt, du konzentrierst dich da jetzt nicht unbedingt nur auf Vereine oder nur auf
nee,
Spielerinnen. Das ist tatsächlich
genau, offen, das offen ist für jedermann. Genau, das ist ein Bereich, sag ich mal, aber klar, grundsätzlich für jedermann, ja.
Und aber das ist so ein bisschen daraus entstanden, hast du gerade gesagt. Oder war das so parallel oder war das wirklich so, dass du gesagt hast, okay, da kann ich was machen und dann hast du so praktisch gesagt, boah, jetzt habe ich hier ein Wespennest gestochen, da will ich mehr von. Also, Quatsch, das ist ein Beispiel gewesen.
Stark.
Ja, ich liebe Wespen.
Ja. Nein, ja. Ich sag mal, das hat sich dann zwangsläufig ergeben. Also,
Aber die, was mit der Impuls kam aus dem Fußball, von einem Schiedsrichter, oder war das so ein allgemeines Ding, wo du gesagt hast, ich will in die Richtung gehen?
Also eigentlich war es erstmal ein allgemeines Ding,
mhm.
Dass ich wirklich Methoden habe, wie ich auch mich selbst steuern kann, sag ich mal, weil manchmal ist man ja selbst irgendwie aufbrausend oder wie auch immer. Oder vielleicht auch das Gegenteil, dass man sich selbst ein bisschen pusht, gibt's auch. Und dann, ich weiß gar nicht, ich glaube in dieser Ausbildung eine Frau hat gesagt, hey, du könntest das doch auch bei deinen Schiedsrichtern mal thematisieren. Warum denn nicht? Die brauchen das doch bestimmt auch. Und ja, dann braucht man nur so einen Impuls, wo man sagt, ja, und dann geht's los, geht die Denkmaschine los. Ja, wie könnte man das umsetzen? Wär's mal eine Zielgruppe in dem Bereich? Eher die Trainer, eher die Spieler. Und ja. Mittlerweile habe ich mal einen Vortrag bei unseren Schiedsrichtern gehalten zu dem Thema. Also du kannst da eigentlich verschiedene Bereiche damit ansteuern. Ne? Und das ist schön. Also das freut mich dann auch.
Ich finde es auch gar kein schlechter Ansatz, wenn man dann gerade praktisch so ein bisschen präventiv sogar für oder Verbesserung der Situation, ne, wenn man wenigstens so die Vereine, ich meine, man kann wahrscheinlich nie den ganzen Sportplatz unter Kontrolle haben, sag ich mal.
Schwierig.
Aber wenn man so wenigstens die Vereine dann auch sensibilisiert oder so, das ist dann auf jeden Fall ein guter Schritt, ja.
Wie erfährt man davon? Also, oder anders gefragt, außer dass ich es vielleicht in der Zeitung lese.
An der Homepage arbeite ich noch. Das okay. Habe ich jetzt noch nicht geschafft. Das wäre ja. So ein bisschen der nächste Schritt, wo ich dann wirklich mal ein bisschen mehr auch schreiben kann zu dem Thema, dass es auch erklärlich wird. Mhm. Weil das merke ich halt auch, dass Leute einfach so Punkte brauchen, wo sie mit korrespondieren können. Also das sehe ich auch. Ich bin auch Kursleiter Meditation zum Beispiel. Habe ich auch dort an derselben Akademie gemacht. Und wenn du dann sagst, das hilft für Meditation zum Beispiel für Herz-Kreislauf, um das runterzufahren. Das hilft für den Blutdruck, um das runterzufahren. Das hilft natürlich, dass du einfach mal in die Stille gehst, dass du überhaupt Kontakt zu deinem Körper wieder kriegst, weil viele verlieren das. Wenn du sowas veranschaulichst, dann kriegen die Leute einen Zugang dazu. Mhm. Und das will ich jetzt auch versuchen, halt im Bereich Kommunikation so ein bisschen aufzulisten, aufzudröseln und dann, genau. Und ich sag mal so, im 11. Juli habe ich in Wiesbaden so einen Workshop wieder. Mhm. Also das wäre dann zum Beispiel eine Gelegenheit da von 10 bis 15 Uhr mit einer Stunde Mittagspause, also um da so mal einfach reinzuschnuppern.
Was ist das für ein Thema? Also was ist das für ein Workshop
jetzt? Das ist so ein Workshop, sagen wir, für die Basics, wo ich dann wirklich erkläre, wie kann ich mich gut in stressigen Situationen zurechtfinden und mit umgehen. Also eher so die allgemeinen Dinge, wo ziemlich viele Leute dann auch betreffen. Ja. Oder dass man einfach.
Und dann sagt, weniger, da ist gar nicht Kommunikation, sondern tatsächlich.
Es ist so ein bisschen.
Was kann ich mit mir machen, damit ich damit klarkomme?
Sozusagen. Genau, es ist. Deswegen habe ich das auch gemacht, weil es so ein bisschen ineinander übergreift. Also es spielt auch so mentale Stärke dann natürlich eine Rolle. Dann, wenn ich da stark bin, kann ich natürlich auch nach außen stark sein oder gut sprechen. Das fließt dann so ein bisschen ineinander über. Das ist halt das Schöne.
Aber ich muss auch sagen, ich stelle die Frage jetzt echt extra ganz offen. Mhm. Weil ich habe das Gefühl jetzt im ganzen Gespräch gehabt, dass natürlich alles sehr gut und eng miteinander verknüpft ist bei dir. Aber ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass du ja schon sehr früh mit der Geschichte als Schiedsrichter oder Schiedsrichter sein angefangen hast, war das für dich eine logische Schlussfolgerung oder dass du dich dafür jetzt auch interessierst, also für das interessierst, weil du hast von Anfang an für mich eine sehr große und positive Ruhe ausgestrahlt.
Vor allem bei unserem Beginn hier heute.
Vor allem bei unserem Beginn, der von verschiedenen, wie sagt man denn, äußeren Einflüssen geprägt war. Aber warst du schon immer so ein Typ, also weil ich sag mal so, du haben ja auch schon gesagt, so ein bisschen, um Schiedsrichter zu werden oder es zu sein oder werden zu wollen, muss man ja schon, also darf man nicht sein wie ich zum Beispiel wahrscheinlich, weißt du so, oder? Und das geht ja schon so ein bisschen einher mit dem, was du jetzt machst oder was du jetzt vielleicht auch noch vorhast in Zukunft. Weißt du,
die Frage, die ich möchte noch anschließen, warst du immer schon so ruhig? Also so, oder hast du dir das wirklich erarbeitet?
Also sagen wir es mal so, diese ruhige Art hatte ich wahrscheinlich schon immer, habe sie nur noch nicht früh gemerkt. Also so würde ich mal sagen, weil man wandelt ja so ein bisschen durch die Welt. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich vom 850-Euro-Dorf, wo ich herkomme, mal nach Wiesbaden ziehe. Also das hat sich dann auch einfach so aufgrund von Brot- und Butterjobs, sage ich mal, ergeben. Dann hat sich ergeben, dass meine Frau auch dahin gezogen ist. Und ja, das sind einfach so Dinge, die sind passiert. Und aufgrund dessen bin ich dann zum Beispiel mehr in so eine Gesundheitsrichtung gekommen. Mhm. Weil meine Frau ist auch Klangtherapeutin von Peter Hess. Also sie macht viel mit Klangschalen. Und da hat sie mir gesagt, ach, guck doch mal in diesen Seminarkatalog. Dann habe ich da mal reingeguckt, dann habe ich gesehen, schön, Kursleiter Meditation. Ich will in die Ruhe und Stille kommen. Machst du mit Ausbildung. Und so, ich sag mal, wenn du einen Trichter breit hast, kommst du dann immer weiter so nach außen. Also du hast nicht nur geradeaus, sondern du bist halt dann auch offen von, was so seitlich kommt. Und das war vielleicht so ein bisschen bei mir ein Schlüssel zum
Erfolg.
Zu diesen Sachen, ja, genau.
Aber ich finde ja auch, guck mal, das ist auch nochmal ein Unterschied, finde ich, ob man sich solche Sachen raussucht, weil man das selbst braucht oder dann auch nochmal den Schritt jetzt macht, wie du, dass man auch sagt, ich habe das erstmal vielleicht aus eigenem Interesse gemacht, aber dann habe ich irgendwie auch Bock, das in Form von Workshops oder ähnlichem weiterzugeben. Ja. Weißt du, das ist ja schon auch nochmal ein Unterschied, finde ich.
Ja, ich glaube, das ist das, wenn man von was überzeugt ist. Also ich bin ja überzeugt, Meditation tut gut. Ich bin überzeugt, gute Kommunikation ist gut und wichtig. Mhm. Also ich glaube, wenn du dann vom Selbsterleben in so eine Phase kommst, dann willst du es auch weitergeben. Dann sagst du, ja, okay. Das ist mir so wichtig, das soll auch mein Nachbar wissen.
Ja.
Und ich glaube, das ist dann das, wo man dann weitermacht. Und wenn ich dann noch höre in meinen Meditationskursen zum Beispiel, da mache ich immer bei der evangelischen Familienbildung so 6-Wochen-Kurse, immer eine Stunde. Mir ist eigentlich egal, was du sagst, weil ich deine Stimme so schön finde. Hat mir meine Kursteilnehmerin gesagt. Also die hat dann eher die Ankerung nicht in den Texten, weil ich mache ja auch dann Fantasiereisen, sondern wirklich nur in dieser angenehmen Stimme. Und das ist dann für mich auch okay.
Hm.
Also mir ist nur wichtig, die Leute, irgendwas nehmen sie mit, wenn es auch nur ein Impuls ist.
Aber wie lange machst du das jetzt so grob? Also einfach so ein bisschen, dass da die Interesse nochmal hingegangen ist in diese Richtung?
4-5 Jahre.
Hat dir das nochmal on top geholfen für das Dasein als Schiedsrichter?
Also was es mir geholfen hat, dass ich manchmal einfach, wenn es hektisch ist, dass ich in einer Pause dann 5 Minuten meditiere. Das ja.
Wirklich?
Also es ist wirklich eine Methode. Und ich würde mal sagen, grundsätzlich hat mich alles so weiterentwickelt.
Aber Kommunikation mit Sicherheit halt auch, ne?
Also, absolut, absolut.
Wobei ich ja sagen muss, wenn du das in Anführungsstrichen erst vor 4-5 Jahren begonnen hast, du hast ja davor auch schon, glaube ich, ganz gut mit den Spielern kommuniziert.
Ja, deswegen, ich denke einfach, manche Dinge sind dann vielleicht auch eine logische Schlussfolgerung, dass es da weitergeht.
Ja, einfach und, auch ist eine Weiterentwicklung.
Und das Interesse auch da ist einfach dafür.
Ja. Ja. Also für den ganzen Menschen.
Ne? Natürlich, natürlich. Und es ist ja auch schön zu sehen, wenn man sieht, allein wenn man sieht, ah ja, der ist jetzt ehrlich zu mir, ich sehe das. Oder wenn jemand schon so da und guckt dich vielleicht noch so an, da weiß ich auch, sehr skeptisch. Und da kannst du dann schon reagieren.
Ja? Genau.
Das ist halt dann auch für einen selbst gut.
Ja. Ich finde, eigentlich zu einem coolen Abschluss, oder langsam. Nochmal was, Tobi?
Ich habe nur gesagt, ich bin nicht abwehrend oder skeptisch, mir ist kalt, weil also der Vogel kalt, im Fenster ja, sitzt. Das,
nee, Leute, also nochmal ganz kurz auch hier an alle, die zuhören, der Vogelmama geht es immer noch gut.
Ja.
Du hast vorhin, ich fand es sehr gut bei der Vorstellung anfangs der Folge, und du hast zwischendrin, ihr merkt vielleicht, ich habe heute absolut aufmerksam zugehört, Tobi hat, glaube ich, gefragt, wann so das Ende einer Schiedsrichterkarriere in der Regel ungefähr eintritt. Das ist so mit 50, hast du gesagt, oder?
Ja, mit 50 darfst du dann keine KOL mehr pfeifen. Soweit ich weiß. Oder ist 50 dann das letzte Jahr?
Sondern wirst dann später wieder rekrutiert, um dann halt Jugendspiele zu pfeifen. Wahrscheinlich. Okay, also, oder anders gefragt. Wenn es mit 50 so wäre, du steuerst ja so langsam aufs Karriereende zu, sag ich mal. Es sei denn, du, es passiert halt sowas wie, dass man dann doch nochmal rekrutiert wird für Jugendspiele und so, aber hast du da irgendwie ein Gefühl? Also so, weißt du, so dieses, also nehmen wir mal an, man könnte jetzt nicht nochmal zurückgeholt werden und sagst, ja, so mit 50, 51, 52 ist dann doch langsam vorbei. Ist es so, weil es ist ja schon dann ein großer und langer Teil deines Lebens gewesen.
Das ist richtig, deswegen werde ich auch nie ganz mit Fußball aufhören. Also irgendwas wird sich dann finden. Selbst wenn ich nicht mehr pfeife, entweder werde ich dann auch zum Beispiel Beobachter oder so, dass ich sage, hier braucht er nicht noch einen, der fremde Schiedsrichter beobachtet in unserem Kreis.
Also es gibt tatsächlich Optionen, so, wo man irgendwie...
Es wie gibt sagen, Möglichkeiten, wenn man...
Zurückgeben oder heimzahlen mit der Beobachtung.
Wenn ein Plätzchen offen ist. Es ist halt immer die Frage, es muss immer so ein Plätzchen offen sein, wo du dann auch...
Aber du hast ja auch schon einen kleinen Schritt gemacht mit dem, wenn du sagst, du sprichst mit Vereinen und bietest auch Workshops für Vereine oder einzelne Spieler sogar an, dann absolut. Ist ja irgendwie auch wieder ein kleiner Anker in der Richtung. Weißt du, also dass du nicht da rausgehst. Sozusagen.
Ja, nee, das ist deswegen irgendwie, da hast du recht. Und es ist ja auch, vielleicht sind deswegen die Themen auch so ein bisschen unbewusst bewusst gewählt. Das ist aber jetzt spekulativ, dass ich sage, das passt vielleicht auch dazu ein Stück weit. Weiß man nicht. Also momentan mache ich mir da noch keine Gedanken. Ich sag mal, was ich nicht machen werde, wenn ich dann wirklich 50 bin, wie du sagst, und ich pfeife dann ein Spiel von der 12-Jährige, 10-Jährige. Das passt dann nicht. Also das fände ich dann auch komisch. Mhm. Aber ich sag mal, wenn ich noch so fit bleibe, Senioren, Herren pfeifen, von mir aus auch alte Herren.
Das sind die Schlimmsten, habe ich gehört.
Das ist für mich okay, wenn das noch geht, ja.
Ja. Geil. Alle, die aufmerksam zuhören, wissen, dass wir, wenn wir so langsam zum Ende kommen, es gibt eine Jukebox, die in Sigis Bar steht, die in Form einer Spotify-Playlist abgebildet wird. Und jetzt hast du natürlich auch die Chance, wir vielleicht auch, den ein oder anderen Song auf diese Playlist, / in die Jukebox zu hauen. Ich mache auch diesmal extra nicht den Fehler, sondern ich schreibe sofort mit, weil ich habe schon die ein oder andere
böse
Nachricht bekommen, dass der ein oder andere Song gefehlt hat.
Okay. Also, deswegen, damit hat der Denno auch recht.
Er hat er auch. Deswegen ist es, deswegen ist es hier nicht respektlos, dass ich jetzt mein Handy in der Hand halte, sondern ich füge diese Songs direkt der Liste ein. Ich habe gerade noch keinen.
So, welche, also...
Tobi, wenn du einen hast,
aber ich weiß ja, dass er schon Folgen gehört hat, deshalb glaube ich, ja. Ich möchte es trotzdem nochmal erzählen. Das muss jetzt nicht der Lieblingssong sein, sondern der dich begleitet oder der dir gerade in den Kopf kommt. Oder
also ich hätte sogar zwei, wenn das okay wäre.
Natürlich.
Ja, du könntest auch drei.
Weil, ich sag mal, das eine Lied ist mein Lieblingslied, kann man ruhig sagen, da würde ich immer aufspringen, auch wenn ich jetzt nicht so der spontane Typ bin, aber wenn das irgendeine Liveband spielt, dann würde ich direkt vorne an die Bühne gehen und würde mittanzen. Das ist von Toto Hold the Line.
Stark. Boah. Ja. Boah. Das kann ich absolut nachvollziehen, Boah. Das Gefühl. Das
ist doch ein Brett.
Ja. Ja, den setze ich jetzt gerade hier drauf. Also, hört zu, Dennoch. Ja. Der ist jetzt drauf. Stopp, ich habe mir gerade meinen Lieblingssong, ist aber auch okay. Ich muss ihn ja in die Playlist.
Zumal da kann ich noch erzählen, solange du es machst.
Ja, erzähl
doch. Zumal Toto habe ich mal live gesehen in Neu-Isenburg in der Hugenottenhalle 2010. Und die Halle ist ja sehr kompakt, nicht so groß, quadratisch.
Ja.
Und also was da los war, das werde ich auch nie vergessen.
Die war mit Sicherheit ausverkauft, oder?
Ja, die war proppevoll und auf einmal gingen draußen die Türen zu und da hat es gedacht, jetzt bist du drin. Also so, sowieso.
Stark.
Also es war schon schön, ja.
Sehr aber cool. Warum Toto, warum, also gehen die nicht größer?
Also ja gut, es war damals 2010, da war der Wechsel, glaube ich, vom Bobby Kimball zum... wie heißt der? Williams, zum Sänger, wo sie vorher schon mal hatte. Und der singt auch bis heute jetzt, also er ist wieder quasi zurück. Und da war auch die Energie, David Page am Keyboard und Simon Phillips am Schlagzeug. Also es waren dann auch wirklich super Einzelmusiker. Und die waren dann quasi das neue Toto irgendwo. Und das war natürlich mega. Ja.
Dann weißt du was? Warte mal ganz kurz, ich schließe mich, glaube ich, einfach. Ja, sorry. Das gibt noch keinen Stress mit der GEMA. Ich schließe mich doch einfach gerade an der Stelle. Dann nehme ich auch einen Song von Toto. Und zwar nehme ich I Will Remember.
Ah, ist auch sehr schön.
Ja.
Boah. Okay. Dann schiebe ich kurz einen ein.
Aber du hast noch einen zweiten gehabt, oder?
Wenn es geht, ja.
Ja, genau. Lass mich kurz einen einschieben noch. Dann kannst du in Ruhe deinen zweiten machen.
Lass mich den nur schnell hinzufügen, ja. Aber du redest weiter. Ich kann dir
beides. Ich würde nämlich im Gedenken an den alten Bockenheimer Hartplatz einfach Queen nehmen mit Another One Bites the Dust.
Oh, das ist natürlich auch stark. Ja. Denn der kommt auch jetzt drauf. Und ich höre euch zu. Ich kann beides.
Und dann noch, also es ist auch privates Erlebnis, Bad Brückenau ist ja nicht weit von Schlüchtern weg, da war mal im Schlosspark, Konzert von Foreigner,
oh,
live und dann diese älteren Bauten drumherum, sag ich mal, in dem Schlosspark. Also es war wirklich mega. Und da nehme ich von Foreigner eigentlich alle gut, nämlich Jukebox Hero.
Jukebox Hero? Ich will gerade, welches der groß...
Unsere Jukebox.
Bitte?
Jukebox passt, Hero passt perfekt.
Ich überlege auch gerade welchen, es gibt noch einen ganz anderen, noch einen anderen sehr, sehr bekannten Song von Foreigner.
Oh, haben viele. Urgent ist sehr bekannt.
Ja, stimmt.
I Wanna Know What Love Is ist sehr bekannt.
Ja, stimmt. Das ist natürlich.
So, Steve, dass du nochmal eine Nachhilfestunde hier kriegst.
Ja, das sind, ist so meine Musik, muss ich sagen. Yeah. Journey.
Ja, ganz Survivor, stark. Der ist aber schon drauf.
Survivor, Eye of the Tiger und sowas. Also das ist so meine
das
Musik,
mit
der ich sehr 80er sehr relaten kann.
Ja. Könnte das, ich wollte schon sagen, aber fühle ich dadurch nicht beleidigt, weil ich glaube, wir sind ungefähr gleich alt. Könnte wahrscheinlich am Alter liegen.
Absolut.
Und, sorry, ich muss einfach immer mal wieder kurz, ich zerstöre gerade das Mikro, ich muss kurz betonen, es war auch einfach eine sehr, sehr gute Musikepoche. Bin ich gespannt, ob es das noch gibt.
Wirst du nie wieder so erleben.
Nee, auf keinen Fall.
Für dich nicht.
Nee. Ja, Markus, dann bleiben mir die vorvorletzten Worte an dieser Stelle. Erstens, das habe ich vorhin schon mal gesagt, aber großen Respekt einmal für diese ganze Schiedsrichter-Sache, über die wir heute gesprochen haben, weil haben wir ja auch schon ein paar Mal, also habe ich schon ein paar Mal betont, das wäre nichts für mich gewesen und ist auch nichts für mich, aber ich finde das, also und haben wir auch besprochen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass es das gibt. Ich hoffe auch dahingehend, dass da die wirklich diese Probleme so ein bisschen vielleicht in Zukunft gelöst werden, dass das nicht so weitergeht, dass da Leute fehlen einfach, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, auch gerade für die Entwicklung, also allgemein für die Sportentwicklung.
Ja, es wäre halt schön, wenn mehr so ein bisschen bei Prävention getan wird, damit das gar nicht so weit kommt, ist die Frage, wie man das realisieren kann, aber wäre natürlich
das
schön.
Auch, genau. Ja. Und ich finde einfach wichtig in allen Belangen, dass es gerade auch wenn wir über die Jugend sprechen, ich meine, du hast relativ früh angefangen, hast du davon erzählt, aber auch für die Kids, die einfach mit Sport anfangen, ja, also ich meine, wie schade ist es, wenn du halt irgendwie eine Fußball- oder Basketballmannschaft hast oder was auch immer für einen Mannschaftssport, bei dem du einen Schiedsrichter brauchst, es die dann nicht gibt und deswegen halt Dinge ausfallen oder Sachen nicht richtig gemacht werden können. Von daher schon mal stellvertretend danke an dich, aber natürlich auch an alle anderen, die das machen. Ich fand es auch sehr interessant, die ganze Thematik, über die wir am Ende nochmal gesprochen haben. Ich würde aber muss fast sagen, dafür könnte man fast noch eine Extra-Folge machen, um nicht den Rahmen zu sprengen, sag ich mal. Aber ich glaube, man konnte einen ganz guten Eindruck bekommen von deiner Tätigkeit oder deinen Tätigkeiten plus dir als Mensch. Mhm. Also wenn wir nochmal an den Anfang zurückgehen, wie wir hier angekommen sind, da waren die Mikros noch nicht an und wie wir hier aus dem Abend rausgehen, glaube ich...
Um einiges entspannter,
definitiv.
Ohne Meditation.
Genau, das käme noch dazu.
Ja, das wäre, glaube ich, vielleicht für einen Audio-Podcast, wenn wir angefangen hätten
zu meditieren. Na, gut, wenn du eine Traumfallreise vorliest, könnte man theoretisch nochmal als als Guzzi raushauen, so Weihnachten.
Das können wir
machen,
stimmt. Das können wir echt mal machen. Vielleicht, da sprechen wir nochmal, vielleicht machen wir da irgendwas, eine kleine Special, irgendein Special draus. Für Weihnachten ist eine coole Idee, stimmt. Ja, ich gebe die vorletzten Worte an dich, Markus. Ich bedanke mich.
Ja, für mich war es natürlich auch eine Freude, dass ich mich, ja, eigentlich meine Leidenschaften präsentieren konnte und natürlich auch mich als Mensch und ich sag mal, wenn da einer Freude dran hatte oder einer gesagt hat, oh ja, irgendwas nehme ich mir mit davon oder das hat mich gefreut oder ach, da war ich auch mit dabei irgendwie, vom Gefühl, dann bin ich schon glücklich.
Definitiv. Wir werden natürlich auch Muslims im Nachgang nochmal mitteilen, was wir so ein bisschen in den Shownotes verlinken können.
Sehr gern.
Natürlich deine Instagram-Seite, aber das haben wir auch heute schon in der Story gesagt. Das werden wir auch noch ein paar Mal machen, aber dass einfach die Leute dir folgen können und wenn auch Interesse besteht an deinen Workshops oder so Geschichten, über Instagram.
Genau, da schreibe ich dann auch immer die Termine.
Okay,
wie gesagt, das Kommunikation ist jetzt am 11. Und wenn natürlich da ein guter Zuspruch ist, hätte ich auch die Möglichkeit, eine Woche später nochmal quasi dasselbe anzubieten, genau.
In Wiesbaden. Ich muss gerade nochmal schauen, aber ich glaube, das passt sogar, weil ich muss ja hier mal. Da muss ich mal ganz kurz den Kalender öffnen, nochmal schnell. Weil ich habe ein bisschen vorgearbeitet, das kommt auch selten vor. Und ich könnte, glaube ich, sogar schon sagen, wann, wenn alles klappt, kommt deine Folge, die wir jetzt hier schon hören, am 26. Juni raus. Das passt ja dann. Das ist ja noch
das passt ja dann. Ja, das sind ja noch auf jeden Fall ja, zwei beziehungsweise drei Wochen dann.
Ja, super. Dann genau. Ist das ja auch dann ganz gut. Dann
freue ich mich sehr.
Perfekt. Na dann, wenn du nichts mehr zu sagen hast, übergeben wir die berühmt letzten Worte an den Tobi.
Setz ich mich auch gerade nochmal gerade hin.
Ja. Ja. Das.
Also auch erstmal ein Danke von mir. Und Steve hat sich schon ein bisschen angeschnitten, weil das war für mich jetzt auch nochmal ein wichtiges Thema, einfach zu sagen, okay, man kann immer meckern, aber man muss auch mal machen. Und wir haben verschiedene Typen von Menschen natürlich und es ist auch nicht jeder dafür geschaffen. Und du hast uns ja heute auch erklärt, wie wichtig das ist, was man für eine körperliche, aber auch vor allem mentale Stärke mitbringen muss. Eigentlich, aber dass man wie du jetzt auch in deinem Werdegang beweist, dass man das auch, dass man mit der Erfahrung ja auch wächst und dass man da rein wachsen kann. Es ist wichtig, dass auch, finde ich, heutzutage die Jugendlichen nicht nur immer dieses, das hört schon fast anklagend an, aber das mache ich jetzt einfach mal, sehr gewohnt sind, immer zu konsumieren, ne, und das auch hinzunehmen und alles als selbstverständlich zu nehmen. Natürlich nicht alle, aber es ist halt so ein bisschen diese Entwicklung, dass man halt auf der einen Seite nur noch bekommt, über alles meckern kann, alles gleich da ist, alles schnelllebig ist und die Tätigkeit, die du uns heute hier wirklich auch mal von der anderen Seite näher gebracht hast, außer als Spieler oder Fan, muss man vielleicht das ein oder andere mal überdenken. Das zeigt halt auch mal genau den Kontrast dazu, ne? Also wirklich auch mal zu sagen, okay, Ruhe bewahren in diesen turbulenten Situationen, was einen ja auch menschlich weiterbringt und was halt eine ganz andere Geschichte darstellt als dieses ganze Schnelllebige, was drumherum passiert. Klar ist das jetzt auch wieder so ein Blitzableiter vielleicht für gesellschaftliche, persönliche Probleme, die dann im Fußball vielleicht auch in diesen Zeiten ein bisschen mehr zunehmen. Aber da halt dann auch den Kopf oben zu bewahren und Ruhe zu bewahren, das hilft einem ja auch menschlich weiter. Also nicht nur im Sport, sondern auch im Leben, im Beruf oder Familie, wie auch immer. Deshalb finde ich, dass man vielleicht auch, wenn der ein oder andere sich das nicht traut, vielleicht auszuprobieren und zu sagen, okay, vielleicht bringt mich das ja als Menschen weiter. Es hilft auf jeden Fall dem Fußball weiter. Deshalb mache ich jetzt nochmal so einen kleinen Aufruf dafür. Auch wenn ich wie Steve auch von meiner Seite aus denke, dass ich vielleicht nicht die Persönlichkeit bin jetzt, aber vielleicht, wenn man das früher angefangen hätte und die Entwicklung nehmen hätte können, dann würde ich sagen, dass wie du auch mit deinen Workshops, die du anbietest, das ist ja alles eine Entwicklung daraus, die vielleicht gar nicht so entstanden wäre, wenn du diese Erfahrung nicht mitbringen würdest. Deshalb würde ich jedem Jugendlichen raten, wenn er sich nur in die Richtung interessiert oder hingezogen fühlt und diese ganze Außer- und Vorurteile und Klischees, die es ja auch viel gibt, muss man dazu sagen, mal beiseite lässt und sagt, okay, komm, ich versuch's einfach mal, dann wird man schauen, wo die Reise hingeht. Also kleiner Aufruf für, sag ich mal, Schiedsrichter als Persönlichkeitsentwicklung.
Ja. Ja, weil was für mich auch so ein Leitsatz war, man kann halt nur sich selbst verändern. Man kann jetzt, es reicht nicht aus, wenn man sagt, zum anderen, du bist blöd, sondern man kann ja immer nur bei sich schauen, wie gehe ich mit Dingen um, was kann ich tun. Deswegen, das ist auch einfach, ja. Ist jeder sich selbst der Nächste, dass er was tut, ganz klar.
Das habt ihr schön gesagt.
Wenn du alleine bist, ey, geh in Sigis Bar.
Komm rum hier.
Für Schnaps und Pilz, geh in Sigis Bar.
Ey.
Frigadelge in Sigis Bar. Cowboy-Schorne in Sigis Bar.